Für die, die mich hier schon länger akustisch begleiten, die wissen, dass ich so ein Faible habe für kleine, wirre Attraktionen, für schräge Ideen und mutige neue Dinge ausprobieren. Und es gibt hin und wieder mal Attraktionen, wo ich drüber stolper und denke so, wow, das ist fantastisch, was sie da machen. Und diese Attraktion, die wir uns hier mit diesem Interview genauer anschauen, ist, tja, wie soll ich sagen, sie ist nicht unbekannt, sie ist für mich vor allem recht weit entfernt. Also die Anfahrt betrug, ja, gut über drei Stunden und befindet sich in dem kleinen beschaulichen Dorf namens Rüspel. Das sind ein paar hundert Leute, die da leben. Und was da passiert, ist wirklich irre. Aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Wenn du dich jetzt fragst, wieso, weshalb, warum? Ich bin seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig. Ich habe irgendwann mal angefangen als, Tourguide, als Fahrgeschäftsmitarbeiter in einem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen und habe darüber hinaus dann mich durch verschiedenste Freizeitattraktionen in verschiedensten Positionen weltweit durchgearbeitet. Ich war auch Betriebsleiter in einigen Indoor-Attraktionen und zu guter Letzt habe ich mich jetzt vor einigen Jahren selbstständig gemacht und ich berate vor allem strategisch Freizeitattraktionen, gerade in der Ausrichtung zum Thema Guest Service und Operations. Ich mache Prozessanalysen für die Prozessabläufe, um auch da für mehr Effizienz und oder Effektivität zu sorgen und ich mache auch Mitarbeitertrainings, gerade für die Aushilfen, für die Frontliner, für eure Angestellten mit Gästekontakt, unter anderem für den Jadapark und den Europapark. Wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, www.stefanburian.com. Das ist meine Webseite, schaut gerne mal dann vorbei oder auch auf Instagram @howtofreizeitpark. So, jetzt kommen wir aber zu dem, warum ich tatsächlich über 3 Stunden mitten in die, ich möchte nicht Pampa sagen, denn das ist eine echt schöne Ecke da. Denn der Norden Deutschlands hat einiges an fantastischen Sachen zu bieten. Und eine Kleinigkeit ist ein sehr besonderer Hof, nämlich das Klimansland. Und wie an dem Namen schon zu hören, steckt jemand dahinter, der vielleicht nicht unbekannt sein sollte. Ich habe nämlich tatsächlich im Klimansland selbst mit Finn Kliman gesprochen. Er ist einer der Gründer vom Klimansland, ein DIY-Event, Hof, Spielplatz, Freizeitpark. Was das genau ist, das Konzept wird Finn uns gleich selber erklären. Ich möchte vielleicht aber noch vorweg so 2, 3 Dinge einmal zum Gespräch beziehungsweise auch zu der Attraktion sagen. Denn sicherlich kennt ihr den Hof von den ganzen YouTube-Videos, die Finn und sein Team zusammen regelmäßig machen, durch verschiedenste Medienauftritte. Ich meine, Finn kennt man ja auch aus verschiedensten Themen. Er ist Content-Producer, er macht Marketing, Software, Musik. Also da ist wirklich alles in diesem Menschen vorhanden, was man so auf die Welt bringen kann an Ideen, kreativen Visionen. Also das war wirklich ein unglaublich schönes und spannendes Gespräch mit ihm. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch das Klimansland mit ihm zu besuchen, denn er spricht immer so ein bisschen davon, dass es ein Freizeitpark ist, aber auch irgendwie nicht. Und die bauen halt dort alles selber, aus Eigenregie, aus eigenen Ideen, aus Schrott tatsächlich. Also es wird ganz viel abgecycelt. Man findet also auch alte Fahrzeuge dort. Da steht einfach eine komplette Straßenbahn mitten im Hof. Und das Ganze ist organisch gewachsen und hat so seinen, hat seinen Flair. Und ich bin wirklich total begeistert, was das für ein schönes Gefühl ist, über diesen DIY-Hof drüber zu laufen und alles so zu sehen, wie es gewachsen ist und was da für tolle kreative Ideen hinterstecken. Deswegen, also, ich kann euch nur da draußen raten, fahrt mal zum Klimansland hin. Der Eintritt ist frei, die meisten Attraktionen sind auch kostenfrei. Es gibt aber einige Upcharge-Sachen, wie zum Beispiel den Escape Room. Es gibt eine Minigolfbahn, die sich komplett über den gesamten Hof überstreckt. Also da gibt es so viel zu tun und es gibt in den nächsten Jahren noch viel mehr dort zu tun, denn der Hof wird auch noch wachsen. Aber das wird uns Finn jetzt im Interview genauer erklären.
Wie viele Folge ist das? Wie lange machst du das schon, Podcast?
Oh, das ist jetzt 5 Jahre.
Okay,
über
krass.
5 Jahre. Da dürfte jetzt dann Folge 153, 54
krass.
Sein.
Krass, okay.
Ja. Okay. Ja. So, okay. So geht das. wir reden heute über Verfall. Und nicht meinen persönlichen?
Meinen.
vielleicht auch, aber nee, wir reden über den Verfall, den du gerade schon erwähnt hast, Finn. Weil, erzähl mal bitte, wo sind wir hier eigentlich gerade?
Jetzt befinden wir uns in meinem Rumpelbüro, das im Klimasland ist. Das ist so ein Hof zwischen Hamburg und Bremen in Niedersachsen, der sich immer mehr zu so einer Wochenendattraktion entpuppt, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ja, wir entwickeln jede Woche daran rum, kannst jedes Wochenende vorbeikommen, Samstag, Sonntag, freier Eintritt. Und auf dem Hof gibt es viele so, ich sag mal, DIY-Attraktionen. Also wenn du hier irgendwas willst, musst du es dir schon selber machen. So. Und da gibt es dann natürlich auch kleine Achterbahnen und Mini-Karussells und so. Aber auch ganz viel so Dinge, die du machen kannst, machen musst eigentlich. Willst du, keine Ahnung, T-Shirt haben, musst du es selber drucken. Willst du Minigolf spielen, musst du den Schläger schweißen. Es gibt Schweißkurse und so weiter. Also viel, wo du etwas tun musst. Und ich denke, das aber schon in so einem Vergnügungspark-Charakter so ein bisschen. Ich würde es nicht so nennen, aber das ist schwierig zu beschreiben. Das ist auch eine Event-Location und das ist auch ein Spezialbau-Prototypen-Entwicklungshof und so. Und das ist eigentlich so eine Symbiose aus allem und da sind wir ja gerade zusammen durchgelaufen. Ja. Wie war dein erstes Gefühl, als du hier, du warst ja auch das erste Mal hier?
Crazy. Also das war wirklich total spannend, das hier alles so zu sehen. Vor allem, man kennt es ja auch aus Social Media, aus dem Internet, YouTube und so weiter. Und jetzt mal da drüber zu laufen und das so in Bewegung zu sehen, ist schon irgendwie ganz, ganz wild. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich habe so ein Herz für weirde Sachen.
Ja, die findest du hier.
auf jeden Fall. Aber was mich so stark interessiert ist, warum? Warum Klimansland? Warum DIY? Warum dieses kreative Chaos da draußen?
Also so bei mir ist das historisch bedingt. Mein Opa, ne, der hat hier schon mal so einen Park in so einen Wald gebaut. Ne? Das ist so ein Waldvergnügungspark, wenn du möchtest. Da sind Zeven hier um die Ecke. Und da habe ich als kleiner Junge ganz viel gespielt. Mein Opa war sowas wie der Held hier in der Region. Ne? Der hat damals die holländische Bundeswehr, ich weiß nicht, wie heißt es da, also holländisches Militär,
Bestimmt, ja.
Eingespannt, hat gesagt, ey, wir bauen das jetzt. Ihr könnt in eurer Freizeit sozusagen, weil ihr seid ja gerade nicht im Krieg, könnt ihr ja mit mir mal einen Spielplatz bauen. Und hat er so einen Waldspielplatz gebaut. Und den fand ich früher schon immer unfassbar geil. Ne? Da gibt es halt natürlich niemanden, der da arbeitet. Es gibt im Grunde keine Regeln. Es gibt einfach Spielgeräte, die du so interpretieren kannst. Und das fand ich früher immer super, super geil. Und dann habe ich gedacht, das nur in moderner sozusagen und für unsere heutige Generation, weil das Ding ist 50, 60 Jahre alt,
ja.
Das würde ich gerne, das soll meine Hinterlassenschaft sein, das finde ich cool. Und angefangen hat das einfach damit, ich wohne ja hier, ne? Ich bin hier aufgewachsen und so. Und
es gab, du kommst hier tatsächlich aus der Region, okay.
Ja genau, ich bin in Zeven geboren, das sind 5 Minuten von hier.
Ja.
Und es gab hier früher, als ich klein war, halt super viele Sachen nicht, die ich gerne gehabt hätte. Und dann lernst du auf dem Land ganz, ganz schnell, dass das, was du haben willst, musst du bauen. Und dann habe ich angefangen, das zu bauen. Ich wollte einen Skatepark haben, also gibt's den jetzt hier so. Dann wollte ich irgendwie mit der Paintball-Knarre rumballern, also gibt's jetzt hier so ein kleines Areal, wo du da mitschießen kannst. Dann wollte ich E-Autos haben, mit denen man im Kreis fahren kann, also gibt's hier einen Parcours und so. Es geht dann bei mir natürlich darüber hinaus, auch so kulturell, dass ich dachte so, ich habe Bock, Jazzmusik zu machen mit Freunden. Also brauche ich eigentlich Freunde, die Jazzmusik machen wollen und nicht die ganze Zeit Power-Akkords, Punkrock-Sachen knallen. So. Also haben wir einfach dafür gesorgt, dass das attraktiv ist, sodass Leute aus der Großstadt, so Metropolitan Boys und Girls, hierher kommen. Die, und das Klimasland sind jetzt halt nur Mitarbeitende aus Berlin und Wien und München und so. Und die kommen von woanders her und die bringen so einen frischen Wind einfach hier aufs Land. Mhm. Und dieser Hof sollte so ein Treffpunkt sein für all diese verschiedenen Menschen und Ideen und so ein Ort, wo du dich ausleben kannst. Mit Werkstätten, allen Materialien, die du brauchst, alle Werkzeuge, die du brauchst. So ein Hof, der dich so entschlüsselt, dass du sagen kannst, ich möchte was machen, hier kann ich es machen. Das war die Grundidee, ne? Und dann haben wir gesagt, wie kriegt man das denn eigentlich strukturiert, sodass man das hier auch wirklich tun kann, ohne dass sich jemand die Hand abhackt und so. Und daraus ist dann dieses Konzept geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen Schweißermeister, die dich an die Hand nehmen, wenn du was schweißen willst. Du brauchst irgendwie Zimmermänner, Elektriker, Computermenschen, so weißt du, Entwickler und so, die Dinge bauen können. Smart Home, Automatisierung für den Hof und all diese Sachen. Und die arbeiten jetzt hier alle. Natürlich auch irgendwie Musiker und Designer und all diese Leute. Und die sitzen halt abends am Feuer hier, trinken Bier und unterhalten sich über coole neue Ideen. Und das, was ich habe sozusagen, was ich für mich selber aufgebaut habe, damit mein persönliches Umfeld kreativer und schöner und irgendwie, inspirierender wird, das wollte ich mit dem Klimasland auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und deswegen gibt's das hier.
Du hast gerade eine Sache angesprochen, die mich vorhin total geflasht hat, ne? Vollautomatisiert. Mhm. Wir reden hier von großen Konzernen, großen Freizeitparks, Deutschland, Europas größte Weltweitbetreiber, die kriegen es nicht hin, eine saubere Abrechnung zu fahren oder irgendwie ihre Leute zu planen und ihr habt einfach eine komplette Digitalisierung. Mal eben hast du vorher noch gesagt, ja, wir haben es dann einfach mal selber gemacht.
Ja, so wild ist es tatsächlich nicht, wie man immer denkt. Also es ist ja, muss man auch sagen, Props an Figge, das ist nämlich der Typ, der das hier macht, ne, Christian Figge. Und ich kann dem halt immer Sachen rüberschmeißen und sag, guck mal hier. Oder manchmal habe ich einen Prototypen dafür entwickelt oder was auch immer und er macht das dann halt so, dass es auch wirklich zuverlässig langfristig funktioniert. Aber genau, also von kompletter Integration, Payment-Systeme, Online-Shops mit unserem Kaffee, Hofladen und Keramikmalen und so verbinden, sodass du Gutscheine hier kaufen kannst, aber auch online einlösen und so weiter. Und dann eben Auswertung davon, Kundenaccounts, die sauber verknüpft sind zwischen all diesen verschiedenen Off- und Online-Welten. Und dann dazu natürlich passend die ganze Technik für den Hof. Also so, wann geht das Licht an und aus, wann spielt die Musik, welche Musik spielt wo.
Ja.
Und das kann man auch alles kaufen. Aber das kostet 100.000 Euro, die wir nicht zur Verfügung hatten. Also haben wir einfach alle selber entwickelt. Eine kleine Platine entwickelt, die kannst du ja einfach selber produzieren. Das kostet 30 Cent. So, und dann die musst du ja halt natürlich einmal machen. Klar. Aber dann wird die in China gelötet und kommt dann wieder her. Und dann baust du dir dazu all die anderen Komponenten, kaufst du dir zusammen. So, und dann baust du dein Kram selbst. Das heißt, alles, was du hier siehst, egal was es ist, also vom Tisch und den Stühlen bis über die Lampen, genau, egal, siehst du, ne? über die Technik, jeden Schalter, Buzzer, alles ist einfach selber gebaut. Und das meiste davon aus Müll.
Ja.
Das ist kostengünstig initial, weil Leute schmeißen uns einfach vorne in so eine Kiste Schrott, den sie nicht mehr brauchen und wir machen daraus was Cooles Neues.
Schrott als Thema.
Ja.
Das ist wild.
Ja.
Hast du jemals irgendwie so einen Moment gehabt, all die Jahre Klimansland, wo du dir dachtest so, ja, nur Schrott ist es nicht, ist es eigentlich viel mehr?
Ja, ich finde schon, guck mal, Schrott, ne, ist jetzt so ein abwertender Begriff für etwas total Tolles. Also es geht ja eigentlich um die Kreislaufwirtschaft in Gänze. Also es hat voll viele positive gesellschaftliche Auswüchse, glaube ich, dass du sagst, ey, du brauchst deinen Kram nicht wegschmeißen, weil du kannst das reparieren. Und wenn du es nicht mehr reparieren kannst, dann wird es zu was anderem. Dann ist es meinetwegen die Außenhülle von einem Dinosaurier, den wir vorne haben oder sowas, weißt du? Dann wird es zu Deko oder so. Und aus der Deko kann es wieder ein Bein für einen Tisch werden und so. Also hier hat alles 12 Leben. Und wir recyceln Dinge, das haben wir letzte Woche erst gesehen. Da haben wir so ein Teil auseinandergebaut, was auf dem Schrottplatz lag und haben das wieder als Antriebswelle für was genutzt. Mhm. Und das ist 8 Jahre her, haben wir das in irgendeinem Video mal verbaut. Hier kommt nichts weg, sondern wir benutzen das immer wieder. Du kannst am Schluss die Zahnräder aus was ausbauen. Das wird ein Auge von einem kleinen Roboter, wo du so, bauen wir gerade so Google Maps Bewertung, ist ja ein großes Thema, ne?
Ja.
Und wir wollen die halt enhancen, dass Leute mehr Bewertung hier lassen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir bauen einen kleinen Roboter. Da kommt eine Laserschranke rein. Wenn du daran vorbeigehst, spricht er und sagt, hey, willkommen bei mir zu Hause. Komm ein bisschen näher. Und dann gehst du dahin und dann sagt er, dann geht die nächste Iteration los und sagt dann so, halt mal dein Telefon an meine Brust. Dann hast du hier so einen Halter, wo du ranhalten kannst, dann hältst du dein Telefon ran, da ist ein RFID-Chip drin, dann geht Google Maps auf und dann sagt er, kannst du bitte mein Zuhause bewerten und so, weißt du, es soll hier schöner werden und so. Und solche Sachen, dann brauchst du halt dieses kleine Zahnrad für diesen Google Maps Bewertungsroboter, den man baut, der dann auch seine Augen bewegen kann und seinen Mund und so, ne? Und für irgendwas brauchst du immer alles. Ich habe von meinem Vater gelernt. Der hat auch nichts weggeschmissen, weil er das immer dann braucht, wenn es gerade im Müll gelandet ist.
Ja.
Ne? Und das machen wir so auch. Das heißt, das ist die eine Sache, dass man sagt, das ist einfach günstiger und doof, wenn was fehlt. Ich hasse das, diesen Moment, wo du warten musst, bis du das kriegst, was du brauchst, um weitermachen zu können. Ne? Kennt jeder. Wenn du in der Garage stehst und irgendwas machen willst, dann kannst du nicht, weil dir fehlt diese eine Mutter oder was auch immer. Und dann musst du die bestellen oder zum Baumarkt fahren. Alles nervig. Ich will immer alles da haben. Und das nächste ist einfach, dass ich finde, dass diese Art und Weise, mit Material umzugehen und so Dinge zu entwickeln, befreit dich im Kopf. Das macht aus der Not wirklich, verändert das, wie du denkst.
Mhm.
Und das ist für super viele Leute, glaube ich, ein inspirierender Grundsatz, weil du im Alltag notwendigerweise einfach die Probleme immer gleich löst. Und deswegen funktioniert in jeder Firma alles immer gleich. Und dann bist du in eingefahrenen Prozessen. Um da auszubrechen, musst du ab und zu mal sowas sehen wie hier, wo du siehst, okay, das haben die Hohlköpfe richtig einfach gelöst, aber es funktioniert. Und wenn du das hier 10-mal siehst an jeder Ecke, irgend so eine einfache Lösung für ein komplexes Problem, dann fängst du an umzudenken und zu sagen, ah, vielleicht könnte ich auch mal einfacher denken für meine Probleme. oder so Rapid Prototyping ist ja ein Riesenwort, so, ne?
Was heißt das?
So schnelle Prototypenentwicklung. Ja. Anstatt 3 Wochen lang irgendwie zu rechnen, machen wir eine Skizze auf ein Blatt Papier, gehen in die Garage und bauen das. Und dann springen wir darauf rum und gucken, ob es hält. So richtig Neandertaler-mäßig. Ne? So, aber dann hast du wirklich innerhalb von 8 Arbeitsstunden hast du den Anfang von deinem Fahrgeschäft, anstatt 6 Monate zu rechnen und Simulationen zu machen und so. Und am Schluss musst du solche Teile auch machen, aber dann hast du ganz viele Fehler schon ausgemerzt. Mhm. Das heißt, es geht, glaube ich, um Schnelligkeit, irgendwie Kreativität entfachen und dafür sorgen, dass Leute umdenken und sagen, okay, was ist jetzt eigentlich der effektivste, einfachste Weg, der auch noch lustig ist, weil zu arbeiten wie so ein Assi macht am meisten Spaß. Hier irgendwas abflexen, da ranschweißen, zack, guck, hält. So, das macht Bock. Aber so ewig ganz genau auf Millimeter und so, das macht halt keinen Bock. Das macht niemandem Spaß. Und ich versuche immer den Weg zu wählen, der irgendwie, naja, ein bisschen frischen Wind für die Birne mitbringt und Spaß macht so.
Würdest du auch sagen, das ist so eine Form von Disruption, die du versuchst vorzuleben?
Ja, ich habe jetzt gerade von irgendwem gehört, die waren hier, wir machen so ein, es wird bald so ein Klimasan Campus geben, ne? Das ist so eine Art, wenn du so willst, Kursübersicht über Sachen, die wir anbieten, niedrigschwellige Angebote von, was weiß ich, hast du Wildkräuter-Upcycling bis hin zu Führungsriegenschulung, dass du sagst, okay, jetzt wird hier dein Kopf befreit und wie kann ich eigentlich mein Team besser führen und so, genau mit diesen Ansätzen. Und da hat jemand gesagt, das fand ich ganz interessant, dass uns in unserer Kindheit eingetrichtert wird, dass alles eigentlich verboten ist. Du sagst, sei nicht so neugierig, du darfst da nicht rein, hör auf, so viel zu fragen und so. Und das wird uns als kleines Kind schon beigebracht und deswegen ist das so tief verinnerlicht. Und das fand ich ganz inspirierend, dass er gesagt hat, und er war hier auf dem Hof und das hier ist das Gegenteil. Und wenn du als Kind hierher kommst, dann wirst du, auch wenn die mich fragen, darf ich damit fahren, dann sage ich, meine Antwort ist immer, mach doch, was du willst. Dafür ist der Hof ja da.
Ja.
Und ich glaube, das hilft vielen Leuten, dass man sagt, das ist falsch, was wir Kindern beibringen und was jeder von uns gelernt hat und so. Nee, finde das einfach aus. Probier das aus. Fass das an.
Ja.
Probier das einfach aus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen geht es ein bisschen darüber hinaus, einfach nur einen lustigen Nachmittag zu haben. Man muss den Leuten unterschwellig, glaube ich, so ein bisschen was mit auf den Weg geben, was dich in deinem restlichen Alltag befreit. Das finde ich schön.
Du hattest das auch in einem deiner Videos mal gesagt, dass, ich habe das leider nicht mehr ganz im Kopf, schöpferische Zerstörung, Freiheit im Kopf.
Ja.
Dass das auch so Markenkern eigentlich von dem ist, was ihr hier tut.
Ja, es gibt so ein Ding, wir haben so ein, das nennt sich, wir haben das früher Autobashing genannt, ne? Weil jeder hat Bock mal auf dem Auto rumzukloppen. Und wir haben hier immer super viele Schrottfahrzeuge, die haben wir dann schon für irgendwas benutzt, dann sind die durch und dann kann man die theoretisch kaputt hauen. Dann nehmen wir die Teile nachher und dann gehen die in die Presse so, ne? Bevor die in die Presse gehen, kannst du aber auch mit dem Knüppel drauf rumhauen, haben wir uns überlegt, ne? Und dann haben wir das einfach Autobashing genannt. Und für mich war das immer, du zerstörst irgendwas, und das bringt deine Freiheit im Kopf einfach. Wenn du manchmal musst du was kaputt machen, damit du wieder frei bist, um neu zu denken. Und dann hat das aber keiner gebucht, weil alle Unternehmen gesagt haben so, ey, Autobashing, das ist irgendwie assig. Und dann habe ich geguckt, dass ich meinte so, ey, guck mal, das will ich damit eigentlich sagen. So heißt das Produkt. Und dann hat ChatGPT mir ausgespuckt so, ja, also Creative Destruction nach Schumpeter. Es gibt einen Typen.
Das war das, genau.
Genau, Schumpeter ist der, der genau das erfunden hat. Und also zum Glück hat er das psychologisch betreut und hat dann psychologisch betrachtet. Das ist komplett korrekt, was ich gesagt habe. Und jetzt heißt es Creative Destruction nach Schumpeter. Jetzt bucht das wieder jede Firma. Weil sie sagen, okay, wenn das eine psychologische Herleitung hat, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Und es ist am Ende genau das gleiche Thema. Du musst manchmal, um Dinge gehen zu lassen, für dich selber auch als Akt, als Bewegung, ne, als wirklich mechanisch, da muss was passieren. So. Mhm. Also du kannst nicht alles in so einem trockenen Konferenzraum klären. Ich glaube, du musst manchmal raus so und Sachen anfassen. Und weiß nicht, ich habe das in meinem ganzen Leben immer wieder gemerkt, ich kann viel besser lernen und Sachen merken und verstehen, wenn ich das berührt habe und so. Ne. Das muss für mich haptisch sein. Und da gehört mal so eine Autoscheibe eintreten, gehört da irgendwie auch für mich dazu.
Das klingt sehr befreiend.
Ja.
Aber das kann ich total nachvollziehen. Also das geht mir auch immer so, wenn ich ich kann am besten lernen, wenn ich mittendrin bin. Das geht auch dann, wenn ich meine Beratung mache. Ich, klar, kann mir natürlich alles anhören. Oder ich stelle mich selber hin und spreche mit den Leuten. Oder bin Fahrgeschäft. Genau, und dann kriegst du mehr mit einfach, absolut, was passiert.
Und auch ganz viele Sachen, das ist ja immer das gleiche Problem. Oder in deinem Job besonders. Leute berichten dir von ihrem Problem.
Ja.
Und das ist eine total subjektive Betrachtung von dem schon seit ewigen Zeiten bestehenden Problem. Und sie berichten das aus ihrer Perspektive. Und deine Stärke ist ja, von woanders drauf zu gucken und dann halt was ganz anderes zu empfehlen und zu sagen, ja, ja, aus deiner Sicht verstehe ich das. Aber wenn du mal von hier guckst,
genau,
dann wirkt das ganz anders. Und das ist übrigens die Seite, von der alle anderen gucken, außer du. Und deswegen ist dein Job so wertvoll, dass du halt, du stehst auf der, ja, du stehst auf der anderen Seite. Du betrachtest frisch, du bist das erste Mal da, dein erster Eindruck zählt. Das ist der Eindruck übrigens, den alle Gäste auch haben und so.
Genau.
Da drin steckt die Stärke. Das, deswegen muss man sich mit anderen Menschen umgeben. Und deswegen ist dein eigener Kopf richtig oft eben verkehrt. So, und da muss man einfach mal sagen, wie siehst du es? Ach so, okay. Und da muss man sich darauf einlassen und sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Wenn das also die Wahrheit ist, nicht das, was ich gerade denke, was müsste ich dann eigentlich tun?
Genau, richtig. Danke für die Werbung.
Ja, nee, aber finde ich, ist so. Ich meine, ich habe das halt für Digitalunternehmen gemacht. Ne? Ich war früher in meiner Agenturposition immer in der gleichen Situation wie du, nur halt für Software. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir angeguckt, okay, so arbeitet ihr. Also du und du und du, ihr könntet eigentlich das und das machen, das wäre super wertvoll. Und das, was ihr macht, das kann dieses Skript machen, was ich in 15 Minuten entwickle. So, ne? Und so war halt super oft Optimierung. Das ist einfach Betrachtung von einer anderen Perspektive.
Ja, ich meine, das ist auch so ein fast schon wieder eine Lebensweisheit. Ne? Alles, was man sich aus einer anderen Perspektive mal angucken kann und vor allem, wenn man sich selber den Luxus gönnt und sagt, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück,
ja,
ich lege mich mal vielleicht komplett auf den Boden, ich erde mich mal und guck mal von unten, wie sieht hier eigentlich die, genau, Welt gerade aus.
Genau.
Aber da kommen wir vielleicht zu einer Sache, die natürlich auch nicht ganz unentdeckt ist. Das kennt man auch aus deinen Videos und das war auch so ein bisschen der Hook, warum ich mit dir in Kontakt getreten bin. Nämlich der Titel, wie baut man einen Freizeitpark?
Ja.
Das ist ja eigentlich quasi mein Titel hier vom Podcast.
Ja.
Robert Dahl und du, ihr seid ja im Austausch und du warst auch bei ihm, hast das gesehen. Warum ist Robert Dahl für dich so ein interessanter Gesichtspunkt? Ne, Gesichtspunkt ist ein falsches Wort, ein Ansprechpartner.
Ja, also weil er erstmal seit vielen Jahren optimiert und zwar immer das macht, was wir gerade besprochen haben. Der geht immer wieder einen Schritt zurück, fragt andere Leute, betrachtet aus anderen Perspektiven und hat deswegen, glaube ich, dieses Spiel, einen Park zu entwickeln, wo Familien und Menschen jedes Alters irgendwie Freude haben können, hat er aus jeder Perspektive betrachtet und seinen Park so gebaut, dass all diese Menschen Spaß da haben.
Mhm.
Und er trotzdem noch irgendwie eine Wirtschaftlichkeit erreicht, die es ihm ermöglicht, den kontinuierlich auszubauen, zu erweitern, zu verschönern, ja, und auch zu expandieren und anderen Menschen diese Freude zu bringen und so. Ne? Das heißt, meine Idee war ja, der Typ hat das echt durchgespielt. Wir fahren jetzt hin, gucken uns alles ab und dann machen wir das hier auch. So, und dann gibt es natürlich voll viele Sachen, die passen hier nicht und andere Sachen passen super. Am Ende ist, glaube ich, die Essenz, mit ihm drüber zu reden, okay, warum ist der Eingang eigentlich da?
Mhm.
Warum ist der Bäcker hier? Warum ist die Kasse da? Und dann sagt er, naja, guck mal, da verlaufen die sich sonst. Hier brauchen die Führung. Hier an der Stelle dürfen die auf gar keinen Fall eine Führung haben, weil und so. Ne? Und diese ganzen Erkenntnisse aus seinen letzten 10 Jahren Erfahrung, die sind halt Gold wert.
Ja.
Und Robert ist cool, weil der teilt alles. Und viele machen das nicht. Die sagen, ja, das ist mein Betriebsgeheimnis. So, und Robert halt nicht. Ne? Robert teilt alles mit jedem und der ist einfach nur, ich glaube, der will einfach, der hat Bock auf eine schönere Welt.
Ja.
Und das finde ich erstens inspirierend und zweitens irgendwie natürlich gut für den Hof, für unseren auch. Der ist vor allen Dingen immer noch verrückt. Und das finde ich geil.
Mhm.
Also der macht das jetzt echt schon lange und der ist super, super erfolgreich und der könnte sich jetzt komplett darauf ausruhen und sagen, guck mal, wir bauen die gleiche Kacke jetzt zum 50. Mal. Aber immer wieder erfindet er sich neu, expandiert jetzt Amerika, all diese Sachen, die er macht.
Crazy.
Und der betrachtet, also guck mal, ich habe mit so vielen krassen Menschen immer schon zu tun gehabt, so die letzten paar Jahre, ne? Heftigen GründerInnen, unfassbar reiche Menschen, all diese Leute. Und die sind ganz oft gleich. Je älter sie werden, je mehr Geld sie haben, desto langsamer werden sie und desto träger gibt es irgendwie Neuerungen und so.
Ja.
Bei Robert nicht. Der ist immer noch einer der schnellsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Von Idee zur Umsetzung, da gibt es glaube ich niemanden, der so flott ist wie er, also wirklich. Dann ist er ein absolutes Genie, was Bauwesen angeht. Also wirklich, wenn du dem Stuttgart 21 geben würdest, meine ich ernst, dann wäre das fertig. Das ist wirklich krass, wie der es schafft, die Essenz eines Problems zu erfassen und es dann einfach zu lösen.
Mhm.
Und das aber nicht viele Leute sind dann so, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt irgendeinen Kompromiss ein. Und er nicht. Er kriegt am Ende genau das, was in seinem Kopf initial war. Und das finde ich voll beeindruckend, wie man das hinbekommt. In der Geschwindigkeit und dann auch noch mit diesen krassen Gedanken. Guck mal, das ist der Typ, der kennt jeden Trend. Der kennt jeden Park. Der kennt jede neue Innovation. Und der hat die als erstes. Und das musst du mal schaffen über so lange Zeit. Die meisten Leute sagen, ja, okay, dann wirst du groß, was weiß ich, ein Siemens, ein Bosch oder so, riesen Companies, aber die sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig bekannt für Innovation, sondern die hinken dann irgendwann hinterher, Mercedes oder so, verliert den Anschluss zu Tesla und NIO und BYD und so, weil die halt dann älter werden, größer, komplexer, schwieriger und so. Und er nicht. Ja. Er bleibt immer agil, super, super schnell. Und das finde ich beeindruckend, weil wenn wir das hier weitermachen, dann möchte ich das immer in der gleichen Geschwindigkeit machen wie jetzt und niemals lahm werden. Und da ist er das einzige Vorbild, was ich kenne in dem Bereich. Das ist so.
Das stimmt. Also wenn ich jetzt mal so an Freizeitparks denke, wüsste ich jetzt auch keinen, der gerade so am Laufen oder am Brennen ist wie er. Also auch Shoutout an Robert. Und es gibt ja auch noch hier eine Folge mit Robert da. Einfach mal reinhören. Also nicht an dich, weil du redest ja eh genug mit ihm, aber
an alle anderen. Nee, kann ich wirklich gut, kann ich sehr empfehlen. Ich meine, was ich finde, also mein Wunsch wäre, weil haben wir ganz kurz vorhin drüber gesprochen, über Disneyland und so Dark Rides und so und wie sehr mich das irgendwie weggehauen hat, als ich vor 2 Jahren das erste Mal im Disneyland Paris war und das erste Mal Ratatouille Dark Ride, ne? Hat wirklich mein Leben verändert. Es hat wirklich einfach mein Leben verändert. Wie kann Entertainment sein? Mhm. Weil wenn du noch nie in einem Dark Ride warst, ne? Dann ist das eine ganz neue Kategorie der Unterhaltung. Sowas gibt's nirgends sonst. Also nichts kommt daran, wie so eine komplett geschlossene, immersive Welt. Und das, finde ich, sollte er als nächstes machen. Der sollte Dark Rides entwickeln und so ein bisschen Disney-Level richtig, richtig, richtig viel Geld nehmen, in Innovation stecken und halt so wie Disney auch halt wirklich losgehen und Roboter und Technologien entwickeln und all so ein Scheiß. Weil irgendwann, finde ich, ist es verpflichtend für den Mann, dass er so Zeug mitentwickelt, weil das ist so, das macht so eine Freude, in so eine Welt einzutauchen und das kann auch Pirates of the Caribbean, selbst das ist ein uraltes Fahrgeschäft,
absolut,
ne? Aber du sitzt da drin in diesem Scheißboot und alles bewegt sich und du bist da, hä, was ist hier los? Und das finde ich so krass, das ist der Gipfel der Unterhaltung, finde ich, das ist das Schönste, was es gibt.
Und das finde ich gerade, das berührt mich gerade total, weil jetzt habe ich mal einen Perspektivwechsel, weil ich kenne das ja ohne Ende. Weißt du? Also ich kenne Freizeitparks, Dark Rides, alles und denke mir dann mittlerweile, ich gucke mir Freizeitattraktionen an wie Zaubertricks. Ich denke mir, ah, okay, das sieht cool aus. Wie haben die das gemacht? Ja. Du fängst an, dich darüber zu beugen, drehst dich dann nach oben, guckst nach oben und so. Und dann ist für mich die Immersion schon fast wieder weg. Aber das ist so für mich mein Spaß. Aber von dir jetzt zu hören, oh, Ratatouille hatte ich total so weggeballert, wo ich mir dann auf der einen Seite denke, ja, Ratatouille ist nett.
Fandest du es nicht krass?
Ist ein guter Dark Ride, aber da gibt es halt bei Disney zum Beispiel deutlich bessere. Also in Indiana Jones zum Beispiel. Es gibt einen Indiana Jones Dark Ride in Amerika und in Tokio.
Und der ist krass.
Da fährst du halt in so einem Jeep und da wackelt die ganze Zeit. Dann fährst du so eine Höhle, dann bremst der ab, dann denkst du, die Kugel rollt auf dich zu, wie halt im Film. Dann setzt du kurz zurück und dann machst du einen Schwung und tauchst da unten runter ab und so. Ne?
Okay, das ist noch viel krasser.
Also, long story short.
Das ist heftig, ja.
Aber mich freut total deine Begeisterung, weil es muss ja nicht immer das Riesending sein, sondern die Dinge in der Nähe reichen ja auch vollkommen aus. Und gut, Phantasialand hat keine guten Dark Rides jetzt aktuell, aber
wo gibt Europa Park?
Europa Park hat, es sind alles gute, nette Dark Rides. Ich glaube, da ist jetzt nichts bei, was mindblowing sein könnte. Maus und Schokolade in Phantasialand, interaktiv, da kannst du dann mit so Sahnetüten dann auf digitale Mäuse schießen. Wie bei
Spider-Man? Ja. Aber Spider-Man war doch krass. Fandst du nicht gut?
Spider-Man ist witzig, doch.
Aber du kannst mit der Hand zielen und
ja,
so.
Ja, genau.
Das ist auch eine gute Technologie. Ein
witziges Konzept. Mein Arm ist halt nach 2 Minuten müde. Also
ja, naja, ich war so hyped. Mein Arm konnte noch 2 Stunden. Aber ich weiß, was du meinst. Guck mal, ich gucke ja auch nach der Technik. Also ich bin ja vor allen Dingen Technik interessiert.
Ja.
So, das heißt, bei Ratatouille gucke ich, auf einmal riecht's verbrannt.
Ja.
Wo kommt es her? Dann suche ich Düsen, dann suche ich all diese Sachen. Aber das finde ich trotzdem faszinierend. Also, wie fährt der Wagen eigentlich? Weißt du, wie funktioniert die Steuerung davon? Dann hast du Peppers Ghost Effects und so. Ne? Dann guckst du dir an, wie geht das auf dieser Größe? Ja. Also, wie macht man das auf so riesen Leinwänden und so? Dann, bei allem frage ich mich das. Warum zwinkern da vorne die Augen? Warum kommt das jetzt näher, aber ist gar nicht näher und so? Also ich hinterfrage ja die ganze Zeit die Technik. Aber das hindert nicht daran, dass es unfassbar faszinierend ist, weil das in der Kombination mit diesem Erlebnis finde ich halt Wahnsinn. Und ja, das wäre natürlich mein Traum. Wir haben da gerade schon, also eine Idee wäre ja zu sagen, du kaufst so eine kleine Bimmelbahn und baust da drum einfach ein Gebäude.
Ja.
Dann hast du eigentlich schon die Technik. Jetzt musst du nur noch da drin eine Welt erschaffen.
Genau.
Also du hast ja vorhin am Eingang, das hast du, da warst du nicht drin, aber wir haben ja so ein Escape Room gebaut. Das war ein Test genau dafür. Also wir entwickeln ja Prototypen so und so Fahrgeschäfte auch für andere. Jetzt nicht im Mark-Style, aber so im kleinen Stil. Und der Container vorne war der erste Test. Da haben wir halt ein Escape Room gebaut und der ist auch richtig krass geworden. Also es ist über drei verschiedene Ebenen mit versteckten Türen und da musst du durch so einen Spind durchlaufen, dann kommst du in so ein Computerzimmer, da musst du dich einhacken, dann hast du so einen versteckten Raum in der Decke, dann kletterst du in so ein Auto rein, kriegst auf dem Computer halt so verschiedene Codes, die musst du oben als Sicherung haptisch stecken, dann machst du das falsch, dann kommt Dampf daraus, weil dann glaubst du, das Auto fackelt ab. Du denkst aber wirklich kurz, fuck, Kurzschluss. So, und all diese Sachen, natürlich mit der Geschichte auch vom Hof, ne? Wir haben so eine riesengroße Katze gebaut, da war mal so eine Story, unsere alte Katze hier auf dem Hof, die hatte immer so Gras im Arsch, ne? Also weil die halt immer so Gras gefressen hat. Und dann mussten wir ein paar Videos, zieht Joel, der immer so riesengroße Grashalme aus dem Hintern. Und deswegen musst du unten in dem Escape Room halt so einen Bitsatz, darum geht's. Aha. Du musst hau den Lukas reparieren. Dafür brauchst du vier verschiedene Bits, also alles Handwerk gestylt. Und die musst du finden. Und einer dieser Bits ist halt im Arsch der Katze. Und dann musst du den an so einem riesen Band rausziehen und es miaut die ganze Zeit und so, ne? Und das ist ja schon eine immersive Welt. Das ist ein Dark Ride eigentlich, wenn du möchtest, nur als Escape Room. Und du fährst halt nicht.
Genau, es ist halt das gleiche Konzept, eine Story, an der du auf irgendeine Art und Weise partizipierst, nur halt, wie die Geschichte erzählt wird, ist halt anders. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Gerade in Deutschland haben wir so geile Escape Rooms auch. Ich weiß nicht, kennst du dich da in der Szene so ein bisschen
aus? Ja, habe ich viele gemacht. Genau, weil das ist auch die gleiche Welt, ne?
Genau, richtig.
Ja. Und das ist super, super spannend und du kannst da eben, eigentlich musst du auch da wieder sehen, Dark Red ist so ein bisschen eine andere Ebene der Exzellenz, habe ich das Gefühl, ne? Weil du fährst ja auch und so und da ist halt eben dieses Fahrgeschäft da drin. Und das hat mich, bis du gesagt hast, kaufe einfach eine Bimmelbahn so ungefähr und baue ein Haus drumherum, die ganze Zeit gehemmt davor, dass ich dachte, okay, wie macht man eigentlich die Fortbewegung? Weil diesen Wagen zu bauen, Technik und der muss anhalten, wenn jemand nicht in der richtigen Geschwindigkeit einsteigt und so, ne? Da hast du ja viel so Fallstricke, weil die immersive Welt drumherum, die ist gefühlt mit einem geilen Kopf und einem 3D-Drucker, so wirklich, einfach zu bauen, ne? Also du brauchst nur die Ideen und im Klimastand war der Grundsatz schon wirklich seit Tag 1, Idee schlägt Geldbeutel. Das ist schon immer der wichtigste Tenor hier gewesen. Also eine geile Idee, Leute kommen jeden Tag und sagen, das geht nicht, weil das kostet 20.000. Also, wir setzen uns jetzt hin und finden eine Lösung, wie das für viel weniger geht.
Ja.
Daher diese automatisierte Technik für den Hof und all das, was wir hier haben, haben wir alles selber gebaut, weil wir halt nicht das Geld hatten für die großen Sachen. So. Und jetzt haben wir Lösungen geschaffen, die eben im Zentrum sitzen und nicht so angeflanscht sind. Und deswegen ist es halt sogar geiler, als hätten wir es gekauft.
Ja.
Und ich glaube, darin steckt immer wieder die neue Chance, dass du ein großes Problem, nehmen wir mal Dark Ride, in kleine Häppchen zerteilst, so wie du es gerade sehr klug gemacht hast, mit deiner Bimmelbahn da, ne? Mit diesem kleinen Karussell da. Das ist doch schon mal die Lösung für das größte Problem. Hast du 60% geschafft. Und die anderen 40 baust du, wie du sie immer baust. Und auf einmal wird das große Ding realistisch. Und das finde ich spannend. Und das ist wieder gute Idee, schlägt Geldbeutel.
Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ne, weil ich glaube, da sind wir jetzt wieder beim Thema Disruption, da sind wir wieder beim Thema Perspektivwechsel, weil ich kritisiere immer die Branche als sehr stark konservativ, die es halt ist, ne, ist aber auch mal wirtschaftlich und Geld hinter und es steckt natürlich Personen und auch dann Egos auch manchmal dahinter. Und ich glaube, hier gibt es so ein paar Dinge, wo ich direkt so sagen würde, Leute, hört euch das mal gerade ganz gut an, ne, weil eine gute Idee heißt am Ende des Tages auch, klar, ich investiere jetzt in eine gute Idee, die mir am Ende des Tages aber halt auch entweder Geld spart oder Geld einbringt. Mhm. Weil diese Digitalisierung, die ihr hier macht, ne, wie gesagt, ich bin ein absoluter Digitalisierungsfan und ich denke mir so, ich muss morgens immer noch einen Indoor-Spielplatz mit einem Schlüssel irgendwie aufmachen, muss dann überall einen Lichtschalter drücken, mach dann irgendwie noch hier die SD-Karte rein, damit die Musik da läuft. Nee,
das ist doof.
Das ist doof.
Das ist doof. Ja, voll, also ich glaube wirklich, da muss man, also wir mussten ja so denken.
Ja.
Manche Familien kommen mit richtig viel Kohle und dann kaufen die sich irgendwas zusammen. Scheint ja auch zu funktionieren. Guck mal, ich lande ganz oft wieder in so einer Todesspirale des Nachdenkens, weil ich das Gefühl habe, guck mal, wenn du dich jetzt umguckst, unser Hof ist jetzt schon, da sind schon Leute, ja. Aber es ist kein gigantischer Besucheransturm.
Ja.
So, und das liegt, glaube ich, an mehreren Faktoren. Das muss man dann ermitteln so. Wir brauchen ein, zwei krasse Attraktionen noch, die dich halt wirklich herziehen. Ich glaube, du kannst hier einen wunderschönen Tag verbringen, aber deswegen fährst du nicht irgendwie 500 Kilometer hierher. So, du fährst die hierher, weil du das seit 5 Jahren irgendwie bei YouTube irgendwie zuschaust oder mich mal triffst oder so, ne? Und das soll so nicht sein, sondern der Hof soll dich anziehen. Mhm. Und dafür brauchen wir halt irgendwie Attraktionen. Wenn ich mir jetzt aber andere Orte angucke, die mega krass laufen, dann sind das richtig oft gigantische Zusammenstellungen von Plastikscheiße. Das muss man einfach so zusammenfassen. Ja. Also jeder zweite Park ist identisch. Die haben alle die gleichen Rides, beziehungsweise so immer die gleichen Attraktionen. Es gibt andere, die kopieren, also es gibt ja die 1:1 Kopie vom Erdbeerhof und so. Das finde ich, das ist ein Apfelhof. Sorry, aber das muss man auch mal, da muss man mal Kritik aussprechen. Dieser Ort ist für Fantasie erschaffen. Es geht darum, wenn du einen Vergnügungspark machst, dann machst du den, um deine und die Fantasie deiner Mitarbeitenden und vor allen Dingen der Gäste irgendwie in die Wirklichkeit zu übersetzen. Und wenn du das machst aus dem Playbook, also etwas Erfolgreiches kopierst, um Geld zu verdienen und das dann nochmal machst, weil du auch so viel Geld verdienen willst wie jemand anders, dann gehörst du nicht in diese Branche. Ganz einfach, das muss man so hart sagen. Ich finde, die Daseinsberechtigung für einen Vergnügungspark ist das Neuartige und der neue Blickwinkel auf die Welt. Und das zu teilen mit Leuten und zu übersetzen in etwas Haptisches, das ist der Spaß. Und deswegen macht man das.
Ja.
Und ich sehe halt bei uns gerade die Herausforderung, dass das potenziell neuartig oder hier und da noch nicht perfekt ist oder eben noch vielleicht auch zu langweilig in bestimmten Bereichen, weswegen wir halt noch nicht die Besucherzahlen haben wie andere. Und es muss jetzt, dann wäre eine einfache Lösung zu sagen, okay, wir brauchen auch Plastikmüll. Und das, dagegen wehre ich mich aber, weißt du? Dass man sagt, ich will halt nicht das, von dem ich weiß, dass es funktioniert woanders.
Ja.
Weil dann habe ich das halt hier auch und dann bin ich genauso wie alle anderen. So, und wir müssen jetzt irgendwie die Lücke finden zwischen der Funktionalität der anderen und dem Erfolg der anderen und unserer eigenen DIY-DNA. So. Und das muss, ich glaube, es geht auch, das dauert nur und es dauert länger, als es mir lieb ist. Ich bin super ungeduldig und das ist irgendwie anstrengend, weil ich immer denke, wo seid ihr alle? Guckt euch doch mal um, das ist doch voll geil hier, kommt vorbei verdammt nochmal. Und ich verstehe aber gleichzeitig auch, dass man dann eben dafür was liefern muss. Ein Vergnügungspark oder so ein, naja, ein Erlebnishof, was auch immer es ist. Das ist halt wie ein Marktplatz im Internet. Du brauchst Angebot, damit Leute kommen, du brauchst Leute, damit du Angebot schaffen kannst.
Ja.
Und das ist das Schwierige daran.
Wo du gerade sagst, mit den Höfen, ne? Das ist auch total spannend. Es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du dich mit Verbänden und so in unserer Branche ein bisschen aus? Nee. Es gibt zwei oder eigentlich einen großen Dachverband, das ist die IAPA. Das ist so die internationale Dachverband für alle Attraktionen, die es so gibt. Und die machen jedes Jahr zumindest zwei sehr bekannte große Messen, eine in Amerika drüber und eine dann irgendwo in Europa, dieses Jahr zum Beispiel in Barcelona. Mhm. Und die machen halt auch immer so Sessions. Dann kannst du dich ja so ein bisschen, ne, edukativ, ein bisschen weiterbilden. Robert Dahl ist zum Beispiel auch recht regelmäßig schon da gewesen oder halt die Familie Mack auch. Und dieses Jahr gibt es in Barcelona einen Talk über Farmparks, so Höfe, wo ich mir dachte, erst so, das ist ein abgedroschenes Thema irgendwie.
Ja, also da gibt es geile, ne?
Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja fuck, das ist ja eigentlich genau wieder der Zeitgeist gerade, weil aktuell, zumindest sehe ich das in Deutschland, ihr mittendrin, ne, mit Klimansland, als Hof, also jetzt nicht der klassische Hof, so wie Oma so, Bärbels, genau, Tierhof mit den selbstgemachten Pflaumenkuchen. Aber die gibt es halt überall und die sind bekannt. Und wenn man aber da dieses on top noch drauf kriegt und dann einfach die Besucherzahl anzieht, zumindest nicht so zu dem Maße, dass das halt irgendwie dann Planeten platzt, aber dass man sagt, das kann auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit mitbringen und eine gewisse Awareness mitbringen für Themen, die man dann halt vermitteln möchte.
Voll, ich meine, es gibt doch, Robert hat mir mal diesen Pumpkin Park gezeigt, wie der heißt, ich hab vergessen, das ist nur mit was ist das Pumpkin nochmal?
Kürbis.
So ein Kürbispark. Der macht, das ist so wie Erdbeerhof, nur mit Kürbis.
Ja.
Und das Gleiche gibt's ja, ich meine, die Attraktionen da aus diesen Farmparks sind ja dann so Maislabyrinth oder diese riesen Maisbecken sind voll geil mit diesen harten Maiskörnern, wo du reintauchen kannst. Das ist alles voll geil. Und das sind einfache Sachen. Riesen Strohlabyrinthe und so. Haben wir hier auch gebaut. Ist nach, ich weiß nicht, vielleicht 6 Minuten komplett zusammengebrochen. Haben wir jetzt wieder rausgeräumt, da kommt jetzt so ein riesen DIY-Labor rein, weil das einfach nicht, wir haben es nicht hingekriegt. Diese Scheiß, ich habe ja gedacht, das kann alles nicht wahr sein, das ist total billig, ne? Also Strohballen aufeinander backen.
Muss doch halten.
Genau, hält aber nicht. Dann haben wir mit Irland telefoniert, ich habe die angerufen und meinte so, ey, ihr habt doch auch so ein Ding. Wieso hält das bei euch? Also ja, weil es dafür einen extra Mitarbeiter gibt, der jeden Tag vor Eröffnung die Dinger wieder zusammenbindet.
Ach Gott.
Und dann war ich so, okay, machen wir nicht. Geht nicht. Und dann haben wir überlegt, ob wir die kompletten Netze einpacken und so. Aber ich meinte so, ey, die Kids fummeln da immer Stroh raus. und du musst halt alle zwei Monate neu Stroh, und die haben irgendwie anderthalb Jahre gebraucht, einen richtigen Strohlieferanten zu finden, der so lang strähniges Korn hat quasi, ja, dass es dann nicht, und so weiter. Also die einfachsten Sachen sind die dann aufwendig. Doch echt aufwendig. Krass. Genau. Und dann, gut, dann wird es halt so gemacht, habe ich auch, ich bin ganz gut hier mit Freddy und so vom Miniaturwunderland befreundet so, und das Prinzip ist ähnlich, ne? Die haben diese kleinen Züge, die fahren da im Kreis in Hamburg, und dann denkst du, ja, super, einmal gebaut, fertig, ne? Nee, die haben 40 Mitarbeiter oder so, die den ganzen Tag alle zwei Minuten Züge wieder auf die Bahn stellen, weil das hält halt nicht. Du musst das ist, ich würde sagen, es sind 50% von der Belegschaft da, die reparieren nur,
ja,
machen die ganzen Tag, von morgens bis abends Kontakte sauber, stecken Sachen wieder zusammen, reparieren Schildchen, LED-Lichter und so. Also Maintenance sozusagen bei diesen angelegten Sachen ist unfassbar.
Ja.
Und wir sind halt bis jetzt so ausgelegt, dass wir sagen, ey, im Café können 3-4 Leute arbeiten, aber auf dem Hof darf niemand sein, weil wir können es das nicht leisten. Er kann jetzt nicht irgendwie 20 Leute rumlaufen die ganze Zeit. Und genau das musst du jetzt schaffen. Du musst so eine kritische Besuchermenge erreichen, so, ja, viele Menschen, dass du sagen kannst, okay, jetzt passt der Umsatz durch Kuchen, Kaffee und so weiter, dass du zwei Leute hast, die da draußen rumlaufen und die ganze Zeit nur reparieren. Und das geht nicht anders.
Ja,
das und stimmt. Niemand schafft es anders. Es ist verrückt.
Und du hast gerade so viele Namen genannt, ne, wo ich mir dann wieder denke, zum Thema Ideen, Klau, den besagten Hof, der jetzt den, ja, das Erdbeerthema.
Der Apfelhof.
Der Apfelhof.
Ja.
Wo du halt schon merkst, ja, die, also, ich fange mal anders an. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwo Dinge sehe, fuck, was für eine gute Idee.
Mhm.
Die ist so dumm, die ist so simpel. Warum habe ich nicht drüber nachgedacht?
Hast du sowas als ein Beispiel?
Es gibt in England, also das ist eine Marketing-Sache, in England eine Meowwolf, sagt ihr das was?
Mm-mm.
Meowwolf ist aus Amerika so eine immersive Kunst, haptisch Erlebnis, Storyline-driven Sache, mega geil, können wir gleich mal drüber sprechen.
Ja.
Und die haben sich da wieder inspirieren lassen, eine andere Truppe, die haben das in England nachgebaut.
Mhm.
Mal mehr, mal weniger ähnlich.
Mhm.
Teilweise zu ähnlich. Die haben, glaube ich, auch eine Klage am Arsch
aktuell. Okay, sehr ähnlich.
Aber
dann,
die nennen sich selber Amazement Park.
Mhm.
Und ich finde dieses Wort so geil, Amazement Park. Da dachte ich mir so, oh, wie geil.
Ja, auch gut.
Ne, so einfach so Kleinigkeiten oder halt dieses dumme Maisbecken da in Irland.
Super.
Großer Raum, was machen wir damit? Ja, schütt voll mit Mais.
Mais, fertig.
Ja. Ja. Du musst es nicht erklären, nee. Kinder brauchen es nicht erklärt bekommen, die springen rein, haben Spaß.
Aber man muss auch sagen, eine einfache Lösung für sehr viele Probleme ist, ganz viel von einer Sache zu kaufen.
Wie?
Also, das, was du gerade, Maiskörner,
Mais. Ach so.
Eine Schale Mais ist gar nichts, aber ein Raum voll Mais ist richtig geil. Irgendwie 6 kleine Lego oder irgendwie 2 Lego-Eimer ist gar nichts. Ja. Ein Raum voll Lego ist unfassbar.
Ja.
Und das ist halt ganz oft der Schlüssel. Du brauchst Platz und dann nimmst du ganz viel von einer Sache. Sagen wir irgendwie, Robert zum Beispiel hat bei sich, finde ich es auch super cool, ganz einfach. Du hast einfach so ein Becken voll mit Edelsteinen, die du da so suchen kannst. Und da kannst du einen Becher mitnehmen, kostet 5 Euro, ich weiß nicht genau.
Aber kein Körper vom Beckenrand, ganz
wichtig. Genau, richtig, da musst du aufpassen. Aber das zum Beispiel, wenn du so eine Schale hättest, wo du dir, so wie es in jedem Reformhaus gibt es irgendwo so ein Ding, wo du so Jadesteine kaufen kannst, total scheiße. Aber ein ganzes Becken von den Dingern voll. Richtig geil.
Stimmt.
Also das ist oftmals der Trick so, ne?
Ja.
Habe ich früher schon gelernt. Ich habe ja früher ganz viel so, ich mache ja so ein eigenes Modelabel und so. Und wenn man dann da mal so eine große Weihnachtsaktion hatte, dann kommt in jedes Paket seit 10 Jahren, bei mir kommt mal Center Shocks rein, ne? Und dann kriege ich ab und zu mal eine Palette voll Center Shocks, wenn ich die bestellen muss, um die da reinzupacken. Und diese Palette Center Shocks, ne, macht mich so glücklich wie fast nichts. Das zu sehen, das ist in so einer riesen Kiste drin, da kann ich quasi drin tauchen. Nur Center Shocks und diese schiere Menge von einer Sache zu sehen, das ist der Schlüssel bei Lego Stores, da sind diese riesen Rohre voll, oder bei hier, wie heißen die nochmal, Smuggles, oder wie heißen die, diese Smiggles, Schmuggles, das sind diese kleinen Bonschen, so wie M&M's gibt es auch in M&M's Store.
Genau. Smarties.
Ja, die heißen auch anders. Nuggets, Schmuggels.
Irgendwas.
Fällt mir gleich wieder ein. Das auf jeden Fall. Und davon halt Rohre oder ganze Kisten voll. Sieht einfach geil aus. Und dann schön nach Farbe sortiert. Wahnsinn. Das macht einen einfach glücklich. Deswegen ist ein Maislabyrinth halt geil.
Wichtige Frage, wie viele Center Shocks auf einmal hast du schon gegessen?
Ja, schon sehr viele. Früher habe ich dann gerechnet, das kommt alles, das ist wirklich ein tiefsitzender Schock. Ich habe früher mit einem Kumpel zusammen immer bei seinem Vater im Wald gearbeitet und dann haben wir da Bäume gefälscht, als wir älter waren, und früher mussten wir mal Tannenzapfen sammeln, damit er seinen Kamin anmachen konnte. Mhm. Und für einen Müllsack Tannenzapfen haben wir damals, ich weiß nicht, 5 Mark gekriegt oder so. Und wir haben das aber nur in Center Shocks gerechnet. Also eine Stunde arbeiten sind 50 Center Shocks. Und so habe ich meine ganze Kindheit, das war meine Währung. Und seitdem stehe ich auf den Kram irgendwie. Finde ich cool.
Ich habe schon seit 100 Jahren keine mehr gegessen.
Nee, die ballern. Kann ich gleich eingeben, wir haben ja immer irgendwo welche. Oh Gott,
ich habe die auch schon seit, meine ganze Kindheit bestand auch nur aus den Dingern. Dann gab es irgendwann neue Farben, dann geil, braun, cooler, geil.
Ja, ich finde die mittlerweile, das ist halt so wie ein erster Vollabsturz auf, keine Ahnung, Jägermeister, dann kannst du es auch nicht mehr trinken. So ist es mit Center Shocks bei mir mittlerweile auch. Aber die schiere Menge begeistert mich immer noch.
Ja, nächstes Jahr neu im Klimansland ein Becken voll mit Center.
So ein klebriges, alle ausgepackt. Ja, aber ich glaube, solche Sachen sind geil. Ich meine, wir haben ja hier auch, wir hatten hier mal so ein Maislabyrinth aus Hanf. Mhm. Das fand ich irgendwie cool. Das war halt so eine riesen Hanfpflanze. Ne? Das sah aus wie ein gigantisches Marihuana-Labyrinth. War es ja auch.
Ja.
Und das war auch schon einfach voll geil. Einfach diese schiere Menge von Sachen. Und da haben wir dann nachher so Öle draus gemacht und Gummibärchen produziert und voll so gut. Und Seile und so, genau. Ja. Das finde ich super geil. Es gibt einfach viel von einer Sache. Ist toll.
Mega. Wir haben jetzt viel über Freizeitparks gesprochen, viel über gute Ideen und trotzdem gab es für dich ja nochmal dann auch im Rahmen mit dem Besuch auch in Irland eigentlich noch ein größeres Ziel, nämlich Road to Bruno. Ich muss eingestehen, ich habe noch nicht alles davon gesehen. Ich bin gerade noch dran. Ich habe mir erst eure anderen ganzen Videos durchgeguckt. Aber ihr seid und das kennen wahrscheinlich alle, die sich für die Branche interessieren, nach Aipiopi gefahren. Mhm. Erzähl mal bitte davon.
Also kann ich wirklich jedem, der jetzt hier zuhört und die hier zuhört, empfehlen. Wir haben eine Serie gemacht, so eine Miniserie, die heißt Road to Bruno, weil Bruno ist der Erfinder von Aipiopi. Und mein Kumpel Brian, mit dem ich hier ganz lange hier rumgebastelt habe, sieht man in den YouTube-Videos immer, der meinte mal, guck mal, das bist du in 40 Jahren. Und wir fanden ihn immer schon voll faszinierend und irgendwie süß und so, weil der macht seine ganzen, mittlerweile nicht mehr, haben wir dann rausgefunden, aber der hat die ganzen ersten Geräte ja alleine gebaut. So, ne? Und der hat da so einen kleinen Schuppen auf dem Hof und da hat er immer geschweißt. Und das fing alles so an, dass seine Frau hat Sandwiches verkauft, das ist im Norden von Italien, einfach in so einem Pappelwald. Deswegen Aipiopi, das ist, glaube ich, was heißt nochmal übersetzt? Irgendwas mit Pappelwald.
Okay.
Und sie hat diese Sandwiches verkauft und ist aber keiner gekommen. Und dann hat er so, okay, ich muss irgendwas machen, damit Leute kommen. Und hat da so eine Rutsche geschweißt, dann hat er selber geschweißt, ohne Brille, ohne Schutzkleidung, weil er nicht wusste, was es ist. Dann hat er sich voll verbrannt. Und dann hat er aber in diesem Prozess von dieser Rutsche oder dieser Wippe, was er gebaut hat, seine Liebe zum Schweißen rausgefunden. Und so hat er diesen ganzen Vergnügungspark dann Stück für Stück gebaut. Und das ist ein bisschen wie hier, dass wir einfach angefangen haben, Sachen zu bauen. Und dann haben wir gesagt, ey, könnt ihr doch einfach benutzen. Und so fing das an. Da wollten wir hin. Und dann, Bruno ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, dachten wir, wir müssen uns beeilen. Und dann haben wir gesagt, ich will den irgendwann mal kennenlernen. Dann haben wir eine 10-tägige Reise gemacht von hier nach Norditalien. Und auf dem Weg alle Orte besucht, die für mich eigentlich eine Grundlage sein können für einen Vergnügungspark. Also was ist für mich der Inbegriff von Spaß? Was sind für mich Vergnügungsparks? Und wir gesagt, ey, ein Steinbruch, das ist doch eigentlich ein Vergnügungspark. Ein Festivalgelände, das ist auch ein Vergnügungspark. Mhm. Ein Flugplatz, auch irgendwie. Da landen so große Sachen und so, das ist irgendwie spannend. Dann waren wir an ganz, ganz vielen Orten und haben immer irgendwo anders angehalten. Wir haben so eine Stretch-Limo umgebaut und sind mit dieser Stretch-Limo da runtergefahren und das Endziel war dann da. Wir waren auch im Irland, wir waren an ganz, ganz vielen Orten und haben da ganz, ganz viele Sachen erlebt. Ein Heißluftballon gefahren und all so Sachen, die wir irgendwie spannend fanden. Und auf der Fahrt haben wir so eine Art Playbook entwickelt mit den Regeln für, was muss ein Vergnügungspark eigentlich abbilden. So. Also für Spielgeräte. Was ist das Regelwerk für Spielgeräte? Das haben wir aufgestellt, indem wir die ausprobiert haben und immer, wenn was cool war, haben wir eine Regel dafür erfunden. Mhm. Und da waren wir auch in diesem Cowboy-Dorf, das hat Robert jetzt auch gekauft. Das war verlassen und wir waren halt alleine nachts da, sind nachts angekommen, richtig gruselig und nächsten Tag mit einer Mofa rumgefahren, mit einem Pfeil und Bogen auf alles da geschossen und so, war richtig witzig. Und da haben wir halt so Sachen aufgestellt und da gibt es dann so Regeln wie, ey, weißt du was, ein Fahrgeschäft und ein Spielgerät, das muss ja mal mindestens 10 Sekunden Spaß machen. Und da merkst du schon, das ist so eine einfache Regel, bei der auf dem Spielplatz bestimmt 80% der Geräte durchfallen. Weil du sitzt auf so einer Wippe und nach 8 Sekunden bist du fertig. Und das Spielgerät muss aber mindestens 10 Sekunden Spaß machen. Und wenn du 10 Sekunden Spaß hast, dann hast du auch 3 Minuten Spaß. Und das sind so einfache Regeln und nach denen bauen wir jetzt hier alles. Dann hast du so ein gutes Spielgerät zum Beispiel, Das nannten wir den Mutti-Modus, glaube ich. Da muss eine Mutti kommen und im Querformat ein Foto von machen. So ein Handy-Quer halten und fotografieren, weil es cool aussieht. Also auch die Fassade muss dazu passen und so. Ja. Und diese Regeln haben wir alle aufgestellt und das Ziel, also das große Ende sozusagen der Reise war eine Privataudienz bei Bruno. Da hatte der Park zu und wir konnten ihn alleine mit ihm erkunden und er hat uns alles gezeigt.
Cool.
Und das war wahnsinnig geil. Ein Stuhl von ihm steht da vorne im Garten, hat er mir geschenkt.
Ach, süß.
Er steht im Kräutergarten. Das ist mein großes, das ist hier das Wertvollste auf dem Hof. Naja, und da, also Bruno hat halt so eine schöne Art, der guckt sich ja viel aus der Natur ab, ne? Und er baut da mechanisch Dinge nach, die so natürlich irgendwie funktionieren. Flügelschläge und so, ne? Mhm. Rotation, ach Gott, viele Sachen, die man so sieht, wie fällt ein Blatt vom Himmel und so. Und so, da gibt es so Dinge, auch viel aus seiner Kindheit. Kennst du diesen Glockenturm, den er da gebaut hat? Mhm. Der ist Wahnsinn. Also, das ist so ein Band, daran ziehst du, das wird quasi auf der anderen Seite aufgewickelt.
Ja.
Und da ist ein großes Gewicht dran und du hängst an dem Band. Der TÜV sagt nein, aber ich sag juhu. Du hängst an diesem Band und dann springst du immer hoch und dann zieht dich dieses Gegengewicht durch die Träge halt immer weiter hoch.
Ach du Scheiße.
Und dann hebst du halt 2-3 Meter ab. Und da haben wir ihn gefragt, so, woher kommt das? Und dann hat er gesagt, als er kleiner Junge war, da musste er in dem italienischen Dorf jeden Sonntag die Kirchenglocken läuten.
Cool.
Und dann hängst du an so einem Band und ziehst da dran. Und das war für die Kinder das Allercoolste, weil das funktioniert ganz genauso. Also du hängst da dran und dann sind die Kinder immer so, hui, so 2-3 Meter in die Luft geschossen und sind danach gebaut. Und vieles aus seiner Kindheit und viele Kernmemories, die er hatte aus schönen Momenten, die baut danach in Spielgeräte für andere. Und das fand ich so schön, weil das hat er total geschafft. Als ich da dran hing, war es so, als wenn ich 6 Jahre alt bin und in Norditalien eine Kirchenglocken läute.
Mhm.
Und das fand ich faszinierend. Also die sehen alle roh aus. Du siehst, wie sie gemacht sind. Du kannst ja in die Technik reingucken. Das fasziniert mich. Das haben wir dann den Gameboy-Modus genannt, weil Gameboy ist, es gab dieses geile Gameboy mit dieser transparenten Hülle.
Oh, stimmt, ja.
Da konntest du auf die Technik gucken. Das hat auch mein Leben verändert. Habe ich gesagt, was ist denn da drin? Okay, Platinen, Schaltung, Knöpfe. Und du konntest genau sehen, wie alles geht. Und das fand ich auch faszinierend. Ich möchte, dass Leute verstehen, wie Sachen gehen.
Mhm.
Deswegen kannst du bei uns bei der Mechanik von Dingen immer reingucken und siehst, okay, was rotiert, wo ist der einzelne, das Kettenglied, was dreht sich eigentlich und so. Dass man vermittelt, wie funktioniert das, haben wir alles von Bruno. Also,
ja.
Und das war die Reise. Und ich glaube, wenn du das guckst, also für alle nochmal Tipp, Road to Bruno, ist so ein Ding, wenn du krank bist, dann hast du richtig, dann kommst du mit so einer ganz motivierenden Gesundheit wieder raus, wenn du wieder gesund bist und möchtest einfach nur ins Auto steigen und losfahren und die Welt erkunden, weil das ist so, ich finde es sehr inspirierend. Es hat mir, ich gucke das sogar manchmal selber, wenn ich in so einem Loch stecke und denke so, okay, ach, ich weiß auch nicht, gucke ich das und denke so, okay, jetzt checke ich wieder, worum es eigentlich geht.
Ja, was ist das große Bild.
Schöner Film, ja.
Das ist, ich finde das total faszinierend, weil was er ja macht, ne, das ist ja erstmal im Prinzip nichts Neues. Ich will irgendwo Leute hinziehen, ich will, keine Ahnung, Sandwiches verkaufen, ich brauche aber irgendwie einen Grund, warum die Leute zu mir kommen, also fange ich an, diese Dinge zu bauen.
Ja.
Ich kann das, ich habe Bock drauf, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Ob
ja, der er sagt, ja, das habe ich abgenommen, haben wir ihn auch viel zugefragt.
Ja.
Er hat auch gesagt, in Deutschland versucht das halt nur keiner. Also seit ewigen Zeiten kommen immer alle und sagen immer, geht nicht, warum, das würde bei uns niemals gehen. Dann sagt er, hat der ja noch nicht probiert.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann, das war das Schlusswort von dem Film, hat er gesagt, wir meinten auch so, ja, der TÜV würde das niemals abnehmen. Und er hat gesagt, naja, das sagen immer alle, aber probiert hat es noch keiner. Und dann haben wir so, okay, also meinst du, wir sollen einfach probieren? Er so, ja, natürlich, was sollt ihr denn sonst machen?
Ja, klar.
Und wir so, okay. Und das, dann wir so, machen wir. Tschüss, Bruno. Und dann sind wir nach Hause gefahren wieder. Das war eigentlich, worum es am Ende ging. Ja.
Freizeitparks. Aipioppi. Aipioppi. Ach Gott, wir haben jetzt über so viele Dinge gesprochen. Freizeitparks in general. Wenn du dir jetzt mal aus deiner Perspektive, weil du bist ja jetzt nicht so verkernt, verzahnt in dieser Branche, wie würdest du für dich diese Branche versuchen zu erklären, wie sie funktioniert?
Ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Konzepte. Ne? Ich glaube schon, es gibt bestimmt die Hälfte aller Parks sind so wie ein schlechtes Festival.
Also, Festival.
Nee, nicht so schlecht, sondern
gibt's auch,
ja,
by the way.
Guck mal, es gibt erfolgreiche Festivals, die bestehen nur aus Bauzäunen und lieblosen Bühnen.
Mhm.
Und die sind super erfolgreich. Und so ist auch die Hälfte aller Freizeitparks. Die sind lieblos zusammengestellt, viel Plastikmüll, gekaufte Attraktionen, die es schon 30.000 Mal irgendwo gibt. Und da geht's ums Geld verdienen. Genauso wie bei den Festivals. Und die andere Hälfte, das sind die guten Festivals, wo überall verrückte Dinge gebaut sind, unfassbar viele handgemalte Schilder und kleine versteckte Ecken und kleine Spielplätze hier und dadadad. Und das gibt es halt auch also als Äquivalent im Vergnügungspark mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Und einfach, da sind Spinner, die machen die ganze Zeit, bauen die sich eine eigene Welt, weil die da draußen ist langweilig. Und das sind die Guten. Und das finde ich, da geht's natürlich müssen die Geld verdienen, ne? Und natürlich gibt's da auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter, weil die müssen ihre Vision weiter ausbauen. Und dafür brauchst du halt Geld. Robert hat mir irgendwann mal gesagt, auch zu dem Konzept hier, ich wollte das mal in eine Genossenschaft schmeißen und das mit allen Leuten teilen, hat er gesagt, du Finn, das ist super langsam und du brauchst Geschwindigkeit und der Wahnsinn hier muss auch bezahlt werden. Und dieser Satz ist bei mir so kleben geblieben. Wahnsinn muss auch bezahlt werden. Also du musst diesen Wahnsinn, den du ausleben willst, dafür brauchst du irgendwie auch Geld. Und das musst du natürlich irgendwo verdienen. Das heißt, du musst diese Symbiose aus Wirtschaftlichkeit und absolutem Wahnsinn irgendwie unter einen Hut bekommen. Und das sind für mich die guten Parks. Da, wo du Neues entdeckst, wo du inspiriert nach Hause gehst, wo du unbedingt wiederkommen willst, wo du gar nicht nach Hause möchtest und so, ne?
Ja.
Wo du zum dritten Mal in einer 2 Stunden Schlange stehst, weil du dieses Gefühl nochmal haben möchtest und so. Das sind die geilen Parks, die es schaffen, Wahnsinn so zu verpacken, dass du den irgendwie verstehst und konsumieren kannst und so. Und dann gibst du auch gerne 6 Euro für eine Bratwurst aus, weil du sagst, davon wird das hier alles irgendwie zusammengehalten. Und das ist ein bisschen auch unser Vorbild, dass ich sage, okay, wenn wir das schaffen, dass Leute viel Spaß haben und in der Kombination irgendwie Menschen zusammenzubringen, die viel Geld haben und Leute, die gar kein Geld haben und so, das finde ich an dem Konzept kein Eintritt so interessant,
ja,
dass jeder aufeinander trifft und hier zusammen eine gute Zeit hat, ist für mich der einzig richtige Weg, also zu sagen, also für das, was ich mache, ne? Ich glaube, Disneyland ohne Eintritt wäre ein bisschen kompliziert.
Schwierig.
Ja, bei den Milliardeninvestments, die da regelmäßig machen, aber hier finde ich für das, was wir machen, das Vorbild von Robert cool, dass man sagt, also es kostet irgendwie keinen Eintritt und du kannst hier reinkommen und kannst einen Tag für 0 Euro hier verbringen, wenn du Bock hast. So, ne?
Zwanglos halt, ne?
Genau, und darum geht's. Ich glaube, das sollte es sein, zwanglos und befreiend und nicht so korsettig. Und das ist bei, das meine ich, deswegen vergleiche ich das immer mit Festivals, da habe ich mehr Ahnung von als von Vergnügungsparks, muss ich sagen. Weil die sind gar nicht zwanglos, sondern so ein schlechtes Festival ist voller Securities und nur Regeln und Bauzäune und ganz klare Angaben, wo hast du lang zu gehen, wo hast du auf gar keinen Fall stehen zu bleiben und so. Und ein guter Vergnügungspark ist das Gegenteil davon.
Ja, stimmt. Ich muss gerade wirklich mal drüber nachdenken, welches gute Festival ich mal besucht habe und da ist die Liste wirklich sehr kurz.
Ja, es gibt so, warst du mal auf dem Dockville in Hamburg zum Beispiel? Das ist ganz klein. Das ist an den Docks in Hamburg und das hat so ein, das Festival an sich ist irgendwie alright, aber da dran gibt es so eine Art, was ist das eigentlich? Kann man schlecht beschreiben, aber das ist ein bisschen wie ein Vergnügungspark fast. Das ist so eine wilde Area voll mit selbstgebauten Sachen, so Fusion-mäßig.
Ja.
Wo du überall so unterschiedliche Bühnenbilder hast. Jeder macht in seiner Area, was er will, deswegen sind das wie so einzelne Themenwelten. Und da gab es so eine Ecke, die werde ich nie vergessen, mitten im Wald, mit so, wir sind gefühlt 10 Minuten gelaufen, da war nichts außer Lichterketten. Und auf einmal kommen wir zu so einem komischen Pizza-Wagen, wo so ein DJ oben drauf steht, im Nix und spielt für so 30 Leute mitten geil, im Wald.
Mega. Genau.
Und dieses Entdecken finde ich halt ja, so geil. Du gehst irgendwo lang und dann denkst du, okay, hier bin ich echt irgendwie da, wo ich nicht hin darf. Und dann kommt noch was. Und das finde ich geil. Also was rauszufinden, sowas zu entdecken, was nicht auf einer Karte steht und so. Mhm. Ne? Wir haben hier so einen Antiquitätenladen gehabt, ne, den habe ich dir gar nicht gezeigt, das ist in dieser Scheune drin. Da haben wir früher immer so Dachböden leer geräumt von Leuten, die ihre Bude aufgegeben haben oder so. Und daraus ist auch viel von der Dekoration hier für den Hof und so.
Ja.
Und den Laden Pick und Abfahrt hieß der, den haben wir so strukturiert, dass wir richtig geile Schätze zum Beispiel immer in Kisten reingepackt haben und da ganz viele andere Kisten drauf gestapelt. So dass die guten Sachen, die musst du finden. Und die liegen da halt nicht. Also wir packen die nicht ganz nach vorne, dass du sagst, hier ist jetzt das geile Zeug, sondern die sind versteckt.
Ja.
Weil ich das halt so geil fand, wenn ich auf dem Dachboden war und ich mache irgendeine Kiste auf der 30.000 Zeitschriften rumlagen.
Verstehe.
Und da drin ist was, eine kleine Schatulle, dann fühle ich mich wie Captain Jack Sparrow, der jetzt gerade einen Schatz gefunden hat. Und dieses Gefühl, das wollen wir eben auch anderen Leuten geben. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen so ein kleiner Vergnügungspark, dass du Dinge entdecken kannst und die total sind da so versteckt für dich und so, ne?
Da bin ich auch absolut bei dir und auch ein Riesenfreund von. Ich habe zum Beispiel für mich jetzt natürlich durch meine Tochter auch das Thema Wimmelbücher entdeckt.
Ja.
Ich liebe Wimmelbücher.
Ja, ne?
Ich lese die teilweise mehr als meine Tochter, weil dann stellst du auch irgendwie fest, und wir hatten jetzt letztens ein Wimmelbuch gekauft, das das sah jetzt auch nicht so top aus. Ich dachte, komm, 4 Euro oder so, nimmst den Scheiß mit. Blätter das ein bisschen rum und auf der zweiten Seite habe ich dann irgendwie festgestellt, dass die Person angefangen hat, die Figuren zu kopieren, teilweise an der gleichen Stelle zu platzieren. Das heißt, du hast sie umgeblättert und hast sie aber an der gleichen Stelle gesehen, aber in einer anderen Situation. Mhm. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt mittlerweile so eine Art Verschwörungstheorie rausgemacht und haben schon angefangen, wir sind kurz vor rote Bindfäden und Fotos an der Wand, das so zu verbinden und zu schauen, was ist davon jetzt echt und nicht und was hat die kopiert. Also dieses Entdecken, das ist so ein Riesenthema. Und ich glaube, das hält, da sind wir jetzt beim Thema Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsdauer. Je länger Leute irgendwo sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die konsumieren. Liebe Grüße an Robert Dahl, da sind wir wieder bei dem Thema. Und dann schließt sich der Kreis. Ne? Mhm. Aber eine Sache möchte ich vielleicht noch kurz mit hier reinwerfen, weil das Thema hattest du jetzt ja gerade schon mal gesagt und da habe ich noch dieses Foto irgendwie entdeckt. Unsere Versicherung hat uns nahegelegt, die Achterbahn zu schließen.
Welche? Was ist das für ein Foto?
Das ist irgendwie so ein Geisterbahn-Ding so, auf der Schiene. So. Jetzt sind wir beim Thema, ihr seid kreativ, ihr seid wild, es muss schnell, es muss... ich liebe das, es ist so ein schönes Schild.
Ja.
Wie oft stößt ihr an nicht nur behördliche Grenzen, aber auch so an eure eigenen Grenzen, wo ihr sagt so, oh, jetzt haben wir uns verrannt oder jetzt müssen wir selber mal einen Gang zurückschalten und sagen, okay, nochmal auf Anfang.
Mm, schon oft. Also jetzt oder initial viel öfter als jetzt. Jetzt sind wir halt so ein bisschen länger dabei, ne, und machen Dinge schon so, dass wir eben rechtzeitig mit Prüfern sprechen und so. Und dann bringen wir die das ganz gut so. Wir haben ein, zwei Leute, die sind auch super fähig. So. Es gibt ja voll viele echt spießige Menschen, die sagen, das ist hier, eine Schaukel sieht so aus und nie anders. So, mhm. Ne? Und unsere Geräte und Sachen, die wir entwickeln, sehen immer anders aus. Und deswegen fliegen schon mal voll viele vorher raus und sagen, nehme ich nicht ab.
Ja.
Und jetzt haben wir aber jemanden gefunden, der sagt, naja, nach Regelwerk XY, das ist ja mal DIN 1176, die Spielplatznorm, ist das erlaubt, wenn ihr euch in diesem Rahmen bewegt und es nicht krassere Fliehkräfte entwickelt oder eine Schaukel sich nicht weiter neigt als 30%, bla bla bla, dann ist halt erlaubt. Und ob das jetzt irgendwie so aussieht oder so hoch ist oder irgendwie noch zusätzlich wackelt, das steht da nicht. Also kann das abgenommen werden.
Ja.
Und das heißt, wir haben uns jetzt einfach mal das Regelwerk vernünftig angeguckt und wir haben jetzt einen guten TÜV-Prüfer, den wir in der Konzeption für neue Geräte direkt hinzuziehen und sagen, geht das so? Und dann sagt er ja oder nein. Jetzt zum Beispiel bauen wir gerade so einen Überschlagssimulator mit so einem Auto, ne? Also fand ich immer cool. Es gibt ja diese, früher, ich war immer im Bonbonland in England. In Dänemark.
Ja, genau.
Ach, krass. Das war mein Vergnügungspark aus Kindheitstagen, so, da waren wir immer.
Witzig.
Und da gab es so ein Ei auf dieser Schiene, kennst du das, wo du so drücken kannst und dann kippt das nach vorne oder nach hinten. Mhm. Das ist wie so eine kleine Mini-Achterbahn, da ist ein Ei drauf und das kann nach vorne oder nach hinten kippen.
Ja.
Das war meine Lieblingsattraktion, ne? Und dieses Überschlagen fand ich halt so cool. Dann haben wir gesagt, ey, sowas wie so ein ADAC-Simulator, nur ohne Person. Also wir haben jetzt gerade so einen Trabi gekauft, einen alten. Der wird jetzt komplett irgendwie ausgebaut, da kommen so Schalensitze rein und Dreipunktgurte. Und dann wird der an vorne und hinten aufgehängt und da kommt dann, also bei uns gibt's ja keine...
Meinst du das?
Ja, genau.
Ah, ja doch, ja. Kenn ich doch. Ja, ja. Ja.
Geil, geil.
Meine das Kindheit muss, mitverbracht.
Ja, ne?
Ja.
Das muss ich mir gleich nochmal schicken. Ich habe das letzte Mal gesucht, aber nicht gefunden, was das ist. Und bei unserem Überschlagssimulator sozusagen wird es halt wie so ein Auto und daneben kommt aber, weil wir haben ja keine Geräte, die mit Strom betrieben werden, ne? Sondern hier ist alles händisch betrieben.
Ja.
Du musst immer strampeln, drücken, schieben, was auch immer. Und da kommt so eine riesengroße... so ein Ding dran, was du so drehst, so eine Kurbel, die immer einrastet und so kannst du dann das Auto drehen, wie so ein Grillspieß. Und da drin sitzt du halt. Ne? Und so ein Ding bauen wir dann, weil ich das finde ich cool zum Beispiel. Das ist eine coole Attraktion. Leute wollen sich mal mit dem Auto überschlagen. Passt voll zu unserer DNA. Ist einfach zu bauen, glaube ich. Müssen wir nochmal gucken. Dann bauen wir jetzt nächste Woche. Und dann steht das in 2-3 Wochen hier. So. Und dann, da gehen wir jetzt zum Beispiel auch ran, dass wir das einem TÜV-Prüfer vorher schicken und sagen, okay, wo müssen wir einrasten? Wie schnell dürfen wir uns drehen? Geht das überhaupt? Und so, ne? Weil es gibt dann immer die Grenze zwischen Spielgerät und so Einzelabnahme, wo dann jemand dabei stehen muss. Und wir wollen nicht, dass jemand dabei stehen muss. Das ist das Prinzip von Einkaufsläden, von so Klamottenläden, dass ich immer kacke fand, wenn jemand so in deinem Rücken steht und immer sagt, und? Brauchen Sie noch Hilfe und so? Dann denkst du, Alter, lass mich in Ruhe. Und Vergnügungspark soll das Gegenteil davon sein. Du willst alleine erkunden, du willst alleine rausfinden und so. Und dann muss das Spielgerät dich so weit einschränken, dass du dich nicht umbringst. Und das ist eigentlich der einzige, das ist der einzige, die einzige Anforderung. Und ansonsten sollst du dich halt enablen und befreien. So.
Ich glaube, wir haben so die komplette DNA vom Klima ins Land jetzt durchgekriegt.
Ja, ich hoffe. Ja, also ich glaube schon, dass dass dieses selber rausfinden und machen ist ein wichtiger Schritt. Und dieses, ich glaube, wir haben ganz lange nach einer Überschrift gesucht für das hier, ne? Was ist das eigentlich? Und langsam finden wir eben raus, dass dieses, ich nenne es immer DIY, am Ende geht es darum, wenn du etwas willst, mach es dir selber. So, ne? In der großen Scheune da vorne soll ein Restaurant rein, das wird so ein Raclette-Restaurant. Dass du sagst, du willst was essen, dann musst du dir selber kochen. Also du kannst jetzt schon, wenn du eine Bratwurst haben willst, kriegst du vorne ein Grillpaket und Kohle und dann musst du halt grillen. Mhm. Und der Schritt ist eigentlich so, schweiß dir erstmal einen Grill. Dann holst du dir ein Grillpaket und grillst. Und willst du jetzt einen schnelleren Weg, ich liebe Raclette einfach, dann bauen wir so ein Raclette-Restaurant, da sind einzelne Raclette-Tische und drumherum sind Schienensysteme und du sitzt quasi auf so Stühlen, die sind auf einer Schiene und dann kriegst du halt vorher so eine Art Tapas-Karte und kannst sagen, ich möchte Mais, Kartoffeln, Käse und so weiter, kriegst Schalen und kannst dir dein Essen selber machen, wie du es halt zusammenstellen möchtest, machst deine kleinen Fännchen fertig, also nicht dieses Dippen-Raclette, sondern Raclette mit so Fännchen. Und der Trick ist, wir machen ja auch viele Teambuildings und Eventveranstaltungen hier, dass du eigentlich verschiedene Tische hast, aber die Stühle verlassen den Tisch über ein Schienensystem, kannst du zu jedem anderen Tisch fahren. Und die Inspiration davon war so ein chinesisches Restaurant für, wie heißt es nochmal, kalter Fisch hier eingerollt?
Sushi.
Sushi? Wie ein Sushi-Restaurant?
Hier Dings, Bratwurst.
Ja, da fährt doch, beim Sushi-Restaurant kommt das Essen doch zu dir.
Genau.
Und ich wollte, dass der Mensch sich um das Essen dreht. Das heißt, wir fahren um das Essen und du kannst dann über diese Schienen halt jeden Tisch verlassen. So, und kannst einfach rausfahren an einen anderen Tisch und dann lernst du andere Leute kennen und kannst da ein Fännchen braten und so. Und das heißt, alles, was es hier gibt, musst du selber machen. Willst du vorher Minigolf spielen, schweißt du dir vorher einen Golfschläger selber und so. Das ist ein bisschen die DNA, glaube ich. Und das gilt für alles. Und ich glaube, du hast damit abgedeckt, dass man etwas wirklich versteht und lernt, weil man es halt selber gemacht hat. Und auch mehr wertschätzt. Ist so ein bisschen so, ein Tee zum Beispiel ist so lecker, weil du halt warten musst und Teebeutel rein und das Wasser richtig aufkochen und so. Und da gibt es so viele Erkenntnisse aus so vielen verschiedenen Bereichen des Lebens, die immer wieder das Gleiche sagen. Nämlich, machst du das selber, wertschätzt du das, was du tust. Und dann verstehst du auch, was du gemacht hast und so. Und da kannst du Kindern richtig geil physikalische Grundgesetze unterjubeln, indem du sagst, da vorne hast du einen großen Wasserspielplatz und jetzt müssen vier Kinder zusammen irgendwie Wasser hochpumpen und danach lernen die halt, wie funktioniert Gravitation und so, ne? Weil das läuft da ja wieder runter und so.
Ja.
Und darin steckt eine krasse Stärke, weil du hast ein bisschen pädagogischen Ansatz, ganz viel Spaß und du hast es selber gemacht. Und das ist unsere DNA. Und wenn wir das hier überall sauber eingebacken bekommen, dann machen wir es richtig.
Würdest du sagen, dass die Convenience uns als Mensch in den letzten Jahren auch vielleicht nicht ganz so gut getan hat? Weil, ich bin jetzt mal richtig kartoffelig, ne? Weil wenn du jetzt sagst, ich muss mir erst mal einen Grill schweißen, dann muss ich mir noch meine Zange schweißen. Dann
ich habe aber jetzt
noch,
Hunger.
Dann muss ich mir jetzt noch mein Rettich da zerren. Da denke ich mir so, ich will eigentlich nur Pommes am Ende des Tages, gib mir das ins Gesicht und dann ist gut.
Ja, ich glaube auch, dass das eine Herausforderung ist für uns. Also, weil das natürlich auch manche Leute ist so wie die Wii zum Beispiel, da musst du ja richtig spielen, da musst du stehen und Tischtennis spielen. Aber manchmal willst du aber auch einfach irgendwie, ne, Playstation zocken, dich richtig in den Sitz flitzen und eine Pizza fressen, so, ne? Und es muss für beides natürlich irgendwie abgedeckt sein. Natürlich kannst du dir auch einen Burger und einen Pommes ziehen, so, keine Frage.
Ja.
Aber ich finde cool, wenn man das denn möchte, dass man das machen kann, so.
Ja.
Und es muss, der Prozess muss Spaß machen. Das darf nicht so sein, ach Gott, ich habe gar keinen Bock. Sondern es muss so sein, dass man sagt, oh, ich habe ja voll Bock darauf. Cool, dass ich das hier machen kann, ne? Ich glaube, ist cool, wenn man, ich möchte die Zutaten bereitstellen und den Leuten selbst die Entscheidung überlassen. Möchten sie die Zutaten selber zusammenstellen oder möchten sie etwas Fertiges irgendwie konsumieren?
Ja.
Ja, ich glaube, es ist denen selbst überlassen. Aber wenn du Convenience haben willst und alles ist fertig, dann fährst, es gibt ja genug Parks. Dann fährst du halt dahin, da gibt es das ja schon alles. Und ich glaube, Nische ist wichtig. Weil in dieser Markt ist krass voll und in der Region gibt es, also hier jetzt gar nicht so sehr, aber in Deutschland weit gibt es unfassbare Parks, natürlich auch mit unfassbaren Eintrittspreisen und unfassbaren Ausgaben, die du damit tätigen musst. So. Mhm. Und ich möchte der Gegenpol dazu sein. Günstig, viele andere Optionen, neue Sichtweisen und Inspiration, wenn du nach Hause gefahren bist.
Und Convenience ist auch, glaube ich, nur ein Bruchteil der sogenannten Experience Economy, sondern personalisiert, DIY, was selber haptisch machen, erfahren, erleben, das ist ja eigentlich eher Teil dieser Erlebnisökonomie.
Ja.
Deswegen ist, glaube ich, die DNA da schon voll Ich habe mich jetzt total in der Sackgasse moderiert, merke ich gerade.
Was wolltest du, wo wolltest du hin?
Weiß ich gerade nicht. Also, kennst du das, wenn man irgendwo abbiegt und dann steht man vor einer geschlossenen Tür und denkt
ja,
sich,
ja, das habe ich jeden Tag 30.000 Mal. Oh. Aber ich, ja, ich glaube auch, also es kann schon, das Bewusstsein dafür ist das Wichtige und du musst ja auch immer überlegen, an wen richtest du es eigentlich aus? Und ich glaube, das für Eltern ist, das sind ja die, die ihre Kinder mitbringen zum Beispiel. Ist es, wenn ich überlege, ich habe ja jetzt keine Kinder, ne? Aber wenn ich welche hätte, dann würde ich irgendwo hinfahren, wo mein Sohn, meine Tochter ein bisschen was lernt. Und dabei aber nicht keinen Bock drauf hat. Mhm. Sondern dahin fährt und sagt, das war so cool. So, und da konnte ich das alles machen und so. Und das möchte ich haben. Und ich glaube, da sind Eltern dann so, hoffe ich, dass sie sagen, ey, im Klimansland, da haben wir den gleichen Spaß wie in einem anderen Park, aber wir haben auch noch was gelernt. Und mein Sohnemann weiß jetzt, wie man ein T-Shirt macht. Und hat sich diese Kette hier selber gemacht. Und deswegen liebt er die über alles. Ja. Und halt nicht einfach was gekauft. Sondern da kommt auch Individualität wieder so krass durch. Weil wenn du es selber machst, ist es genau, wie du willst. Und nicht wie Parkbetreiber XY das wollte.
Genau.
Und ich glaube, darin steckt eine große, große Stärke, gerade in einer immer standardisierter werdenden Welt, in der du mal ausbrechen musst und hier und da Sachen nur so machst, wie du sie willst. Und du lässt das weg, was dich nervt und baust das rein, was du brauchst.
Ja.
Und die Kombination, da sehe ich super viel Potenzial, weil vielleicht bin das auch nur ich, aber ich war schon immer so, dass ich das total kacke fand, wie andere das gemacht haben. Und unbedingt, wenn, bis dahin war es super und ab da ist es kaputt gemacht. Und ich würde, wenn ich es dann selber bauen würde, halt nur bis da gehen und den Rest weglassen und so. Und so, geht doch.
Ja.
Fertig. Und das finde ich stark, glaube ich. Ich hoffe, dass das auch wirtschaftlich so ist, dass Leute sagen, ja, finde ich auch stark, da fahre ich hin. Das werden wir jetzt alles mal rausfinden. So. Und es wird bestimmt hier und da auch mal Kompromisse geben, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr überzeugt davon, weil wir da viele Jahre drüber nachgedacht haben, sehr viel ausprobiert und jetzt so langsam bin ich zufrieden mit der Konstellation, wie das hier aufgebaut ist.
Dann lass uns einen letzten Blick noch nach vorne gucken. Wo geht die Reise mit dem Klimansland hin? Was ist so deine Wunschvorstellung für die nächsten? Man sagt bei Bewerbungsgesprächen immer so, Herr Kliman, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, in 5 Jahren. Also nächstes Jahr im Mai, Juni, Juli ungefähr werden wir die Baugenehmigung für unseren ganzen Hof hier bekommen. Das heißt, das ist eine Umwandlung in sonstiges Sondergebiet. Da gibt es klare Definitionen für, was ist Werkstattbereich, wo ist Eventfläche, wo ist Spielplatz. Aber innerhalb dieser Bereiche können wir dann fast alles bauen, was wir wollen.
Cool.
Und das wird hier extrem viel verändern. Das heißt, wir werden großen neuen Eingang bauen, wo es halt so ein gigantisches Geschäft dann gibt, so, wo du aber, da soll ein Kletterpark in die oberste Ebene, du kletterst quasi über dem Einkaufsladen, mit so Netzen und so. Und in der Einkaufsladen wird aber auch nicht so ein klassischer Einkaufsladen, sondern da gibt es Sachen, die ich cool finde. Ne? Baseballschläger, Zwillen, Zaubertricks, Kunstblut, Blumen, Keramik, so geile Designbücher, all möglichen Kram. Natürlich auch irgendwas zu essen, trinken und so weiter, klar. Dann gibt es dieses Raclette-Restaurant, also ein großes Restaurant auf dem Hof, ein kleines Italien da hinten mit so einem kleinen Fluss und Pizza, die du da irgendwie machen kannst in so einem großen Pizzaofen, Springbrunnen, kleine Tische mit so Schirmchen, hinten großen Wasserspielplatz, eine Rennstrecke, also ein Parcours für so E-Autos und E-Motorräder, der wird hinten gebaut. Und auf der anderen Straßenseite wollen wir ein Hotel bauen. Da soll ein 50-Zimmer-Hotel hin, was auch ganz speziell so für Teambuildings, Tagungen und so weiter ist und natürlich für den Hofbetrieb am Wochenende. Einhergeht mit dem Hotel, gibt es da natürlich 7 Tage die Woche Frühstück, Mittagessen und so weiter, abends Kneipe, immer so die Bar ist auf und so. Und dann sehr viel mehr Kurse. Also ich glaube, dieser Klimansland Campus ist das Projekt, an dem wir jetzt gerade ganz viel arbeiten. Das heißt, viel mehr Kursangebot von uns selber, aber auch von anderen. Ne? Stimmtrainer, Bewegungstrainer, Tanzen, so Dinge, die dich so, manche Sachen traue ich mich selber nicht, weil ich halt keinen Bock habe, das vor anderen Leuten zu machen. Und da braucht man manchmal so Leute, die halt sagen, guck mal, ich helfe dir dabei. Ne? Mhm. Da gibt es Kreativkurse, aber auch so Rapid Prototyping, was ich vorhin erzählt habe, mit AI. Wie baue ich eigentlich einen E-Buggy? Mhm. So, wie kann ich das eigentlich selber machen? Ach, viele, viele Kurse von krassen Leuten, Berater, die Google, die NASA und sowas beraten, ne, dann Freunde von mir und die kommen dann her und halten hier Vorträge.
Geil.
Genau über die Themen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Wie verliere ich die Angst? Wie behalte ich eigentlich meinen Mut den ganzen Tag? Wie sorge ich dafür, dass meine Teams inspiriert bleiben und so? Also, und das direkt in Konstellation mit etwas bauen, ne, etwas entwickeln, ran an die Sache so. Das heißt, es wird so ein bisschen unter diesem Campus-Gedanken mit viel Know-how, Weitergeben von Informationen, das wird immer weiter eingebacken in den Hof. Das gibt es dann auch am Wochenende und das kannst du dann einfach so mitmachen und Dinge lernen. So. viel Individualität und Ausbau von den Möglichkeiten hier.
Krass, da habt ihr ja dann noch einiges vor der Brust.
2 Jahre muss alles fertig sein.
Zack. Ja. Und letzte Sache, was meinst du, du hast jetzt ja auch schon ein bisschen was an Freizeitparks und Attraktionen so gesehen, jetzt mal ganz uneigennützig, was meinst du, könnten andere Freizeitparks oder andere BetreiberInnen vom Klimansland lernen? Wo du sagst, das würdest du dir eigentlich wünschen, das würde größere Parks oder Betreiber auch eigentlich nochmal vielleicht ein bisschen persönlicher machen oder vielleicht noch ein bisschen besser oder anders schön machen.
Also von unserer Ablaufstruktur auf jeden Fall nix. Da sind die auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt als wir.
Das versteht zum Glück keiner.
Ja, naja, ich glaube, wir können uns sehr, sehr viel abgucken von so, wie sind die Abläufe im Allgemeinen. Aber ich glaube, was die sich vielleicht ein bisschen anschauen können, ist diese kleinteilige Liebe zum Detail. Und da gibt es auch richtig krasse Leute, also will ich gar nicht sagen, dass alle irgendwie total einheitlich und doof sind. So, da gibt es wirklich krasse Leute, wo du gehst und sagst, Alter, wie haben die das denn gemacht? Ich finde diesen Upcycle-Gedanken halt super wichtig. Irgendwie Robert macht das auch super, der hat ganz, 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 ganz viel alten Scheiß da eingebaut. Das finde ich, könnten viel mehr Leute machen, dass man halt nicht immer neu denkt, da ist eine D-Bone-Platte drunter und da drüber sieht das aus, als sei es altes Holz oder so. Sondern nimm einfach altes Holz. Das war ganz einfach.
Ja.
So, also wirklich alte Materialien verwenden, upcyclen und so, finde ich geil. Versteckte Bereiche, also gar nicht so sehr, wenn man sich es denn leisten kann, auch in Bereichen Kommerzialität mal hinten runterfallen zu lassen und dafür einfach nur schöne Experiences zu bauen. Also einen versteckten Bereich, den du fast nie findest. Mhm. Aber wenn du ihn findest, dann ist halt unfassbar. Und das finde ich irgendwie cool. Und das machen wir hier viel. Vielleicht kann man da mal gucken. Ja, das würde ich mir einfach für mich selber wünschen. Wenn ich da hingehe, dann würde ich ja sowas finden und dann bin ich froh. So, das finde ich gut.
Ja, so neben dem Ratatouille-Erlebnis, was war so dein schönster Freizeitpark-Moment?
Ich war echt noch nicht in so vielen. Ich fahre jetzt nächste Woche nach Efteling.
Oh, zum ersten Mal?
Ja. Ist der cool?
Ah, top.
Ja?
Top.
Ja, super.
Nimm dir Zeit mit.
Ja, ich bin 3 Tage da, die haben mich eingeladen. Das ist nämlich das Geile, ich kriege einen Ansprechpartner, der halt alle 3 Tage für mich da ist und jede Frage beantwortet. Ich kann überall hin, in jedes Backend, in jede Backstage-Bereiche und so und alles angucken, weil ich ja verstehen will, wie machen die das. Und die waren richtig cool, die haben sich gemeldet, meinten sie, hier, du warst ja bei Robert, wir haben Road to Bruno gesehen und so, du hast den Erdbeerhof angeguckt, offensichtlich bist du interessiert, komm mal nach Efteling, das ist krass. Dann haben die uns eingeladen, fahre ich mit meiner Assistentin und Freundin hin und dann sind wir 3 Tage da und gucken uns alles an.
Bin ein bisschen neidisch.
Ja?
Bisschen neidisch. Also Efteling ist wirklich einer der für mich wirklich magischsten Parks, die es gibt.
Krass, okay.
Ja, weil die einfach ein ganz grandioses Storytelling haben, eine sehr, sehr schlichte CI, aber die erkennst du halt überall. Also wenn du ein Foto von irgendeine Ecke aus dem Park, irgendjemand aus einer Freizeitparkwelt zeigen würdest, die wissen sofort, das Efteling.
Ja, ja, so haben die das auch angekündigt. Ja, es ist ja so Disneyland mit Trollen und Drachen und Zwergen und so, habe ich es mir vorgestellt. Ich weiß noch gar nichts.
Es ist wie Disney, bloß halt ohne den Kommerz dahinter. Also die sind auch stark kommerziell, aber du merkst halt, die haben da nochmal eine ganz andere Liebe zu ihren Sachen. Und die haben auch viele versteckte Dinge da im Park.
Cool,
also,
ich bin sehr gespannt.
Boah, geil.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Das kann cool werden.
Das wird cool werden.
Ja, geil.
Finn? Ich habe heute so viel gelernt.
Wirklich?
Ja, total.
Du?
Ja.
Warum? Weil du Freizeitexperte bist.
Ja, aber ich bin auch neugierig auf Dinge, die ich halt noch nicht kenne. Ja. Und das ist halt schön erstmal, also es ist für mich surreal, erstmal mit dir hier zu sitzen, natürlich, weil man kennt dich aus Funk und Fernsehen, aber irgendwie auch einfach schön dieses neue, naja, was heißt neue, frische Konzept, aber für mich halt zu sehen, es gibt halt Leute, die diese Disruption wahrnehmen und sagen, wir machen was anderes, wir machen was Eigenes. Und ich glaube, das ist auch, wo wir im Freizeitsektor erfolgreicher sein können, indem wir sagen, wir machen unseren eigenen Brei, weil wir das geil finden und das finden dann automatisch, idealerweise, wirtschaftlich auch dann tragend, andere Leute auch geil.
Ja.
Und diese Liebe zum Detail und auch diese Liebe in der Ausführung merkt man dann nachher. Und da geht mir so das Herz dann einfach auf. Deswegen ist das wirklich sehr, sehr schön, dass ich heute hier sein darf.
Danke. Ja, voll schön. Du, also für uns bringt das ganz, ganz viel, weil ich in dem Bereich bin ich einfach noch nicht so richtig drin. Das ist genau wie bei YouTube. Da habe ich auch einfach angefangen, ohne irgendwen zu kennen. Und deswegen habe ich aus Versehen was anders gemacht als andere. Und das,
aus Versehen?
Ja, wirklich, weil es ist ja aus Versehen. Die Schnittart und die Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, hat davor einfach keiner gemacht. Das habe ich dann aus Versehen erfunden, weil ich nicht wusste, wie es sonst geht.
Ja.
Und das ist immer der Vorteil, wenn du noch nicht so viel kennst, dann guckst du halt nichts ab, weil du nichts weißt. Und dann machst du es, was du glaubst, was richtig ist. Und dann ist es vielleicht gut, vielleicht auch doof. Keine Ahnung, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und hier ist es halt so, dass wir jetzt auch jahrelang einfach gemacht haben, ohne zu gucken. Und jetzt so langsam, wo, glaube ich, mein Grundwissen und die DNA davon irgendwie gefestigt ist, da kann man anfangen, sich umzugucken und sagen, ach krass, okay, da ist der Eingang, oh, da ist das Schild und hier ist das Licht an und so.
Ja.
Und dann kannst du verbessern, was du eh schon gemacht hast. Aber so habe ich früher auch Musik gemacht. Ich habe extra nie Unterricht gehabt, weil ich nicht wissen wollte, wie man eigentlich, welche Akkorde man nacheinander spielt und so. Ich kenne keine Musiktheorie und deswegen sind Songs anders als die von anderen.
Mhm.
Und so bin ich bisher immer gut gefahren mit Unwissenheit. So. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, deswegen fand ich es eben auch so gut, dass du vorbeigekommen bist, dass man sich dann irgendwann auch anfängt aufzumachen so, und dann irgendwie auch Empfehlungen und Tipps empfangen kann und so und sagt, ah, ich verstehe, okay, also wenn wir das da umleiten und hier ist der Blick, was du vorhin meintest, hier ist der Blick cool auf den Hof und so. Deswegen voll dankbar bin ich dafür, so Ideen von außen und guck dir doch mal das an und das ist eine coole Attraktion und so.
Ja.
Voll wertvoll. Wir sind jetzt an genau dem Punkt, wo wir das sehr viel brauchen. Schön, beide happy, dass wir uns getroffen haben.
Ist doch gut. Also besser kann man so eine Sache nicht beenden.
Ja, sehr schön.
Finn, ganz lieben Dank.
Ja, danke für deine Zeit.
Ich hoffe, ihr hattet in diesem Gespräch genauso viel Spaß wie ich und ich finde das total spannend zu beobachten. Also das ganze Gespräch haben wir ja im Klimansland selbst geführt und wir haben uns danach und davor auch noch recht viel unterhalten über Freizeitparks und Freizeitattraktionen und wir haben das ja schon so ein bisschen angerissen im Interview selbst. Aber es ist total spannend, weil natürlich habe ich deutlich viel mehr gesehen als er und er beschäftigt sich, glaube ich, mit dem Thema Freizeitparks oder Attraktionen nochmal ganz anders, denn was er da jetzt gerade aufbaut, hat natürlich einen ganz anderen Purpose und auch eine ganz andere Kommunikationsart. Aber auf der anderen Seite gibt es total viele Gemeinsamkeiten und das konnte ich auch mit ihm selber so feststellen. Also es gibt die gleichen Herausforderungen, die man hat. Es gibt die gleichen oder ähnliche Abläufe und ich glaube, der Hof hat noch eine ganz, ganz großartige Zukunft vor sich. Da wird noch ganz, ganz viel passieren und ich hoffe, dass auch der Hof sich noch weiter zu einem Ausflugsziel entwickeln wird, weil das wäre wirklich schade, wenn da nicht mehr Leute hingehen würden. Das ist wirklich komplett unbezahlte Werbung hier, Leute. Ich kriege kein Geld dafür. Und ihr wisst, ich berichte gerne über die Dinge, die ich absolut geil finde. Und genau das ist das Klimansland. Ich sehe das Ganze aus der Perspektive des Hofbetreibers, denn es sind, natürlich steht Klimansland drüber, aber es gibt ja auch super viele Leute, die dahinter stecken. Er hat ein ganzes großes Marketing-Team. Er hat super viele MechanikerInnen, SchweißerInnen, Leute, die sich mit Herz und Blut einfach um diese Attraktion kümmern, die das total lange schon mit ihm machen und die da auch mit Herzblut wie in einer Familie einfach zusammen sagen, hey, pass auf, heute, ich habe mal ein neues Rezept ausprobiert, heute gibt es mal einen Apfelkuchen oder einen Streuselkuchen oder wie auch immer. Da hängen ganz viele lokale, regionale Sachen zusammen. Also Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Klimansland, falls ihr mal da in der Nähe sein solltet, geht mal dahin, besucht's mal und habt einfach eine ganz ungezwungene und schöne Zeit dort. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet, wir hatten ja so ein paar Videos erwähnt, dann schaut doch bitte mal in die Shownotes, die habe ich da einmal verlinkt, auch das Interview mit Robert Dahl ist auch einmal in den Links zu finden oder in den Shownotes, damit ihr da schnell hinkommt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Gespräch selbst und falls ihr noch weitere Fragen zu mir haben solltet, auch gerne einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, stefanburian.com. Solltest du zum ersten Mal dabei sein, herzlich willkommen. Direkt einfach mal abonnieren und folgen auf dem Podcast-Player deiner Wahl. Und solltest du häufiger hören, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du einfach mal ein Like, ein Herz oder eine Bewertung da lässt, damit dieser Podcast auch weiter wachsen kann. Ganz, ganz lieben Dank und dir da draußen eine fantastische Zeit.